Es wird auf der einen Seite die großen Windparks geben. Das Thema, dass wir die Energie dann von oben weiter verteilen müssen. Auf der anderen Seite werden wir alle zu Prosumern und jeder von uns versucht jetzt hier eben noch mehr Photovoltaik aufs Dach, vielleicht auch hier und da mal mit einer Windmühle noch spielen. Da werden wir dann zu Prosumern und ich denke, das kommt alles zusammen, egal wie groß der Windenergiepark im Norden ist. Grundsätzlich werden wir so einen zellularen Ansatz hier in Deutschland haben, viele kleine Zellen, in denen produziert wird, die wir auch erstmal versuchen müssen, in der Zelle ins Gleichgewicht zu bringen zwischen Bedarf und Erzeugung. Und wenn das nicht klappt, kommt dann eben irgendwann noch der große Windpark mit seinen Transportleitungen rein, der dann die Energie vom Norden in den Süden vielleicht transportiert. Und insofern glaube ich auch nicht, dass sich das ausschließt, sondern das eine wird wahrscheinlich ohne das andere nicht möglich sein.
Also erstens merkt man, dass diese immer weiter steigende Komplexität im Energiemarkt schon gerade den Kleinen natürlich zu schaffen macht. Das sind kleine Stadtwerke, die eine Handvoll Mitarbeitenden haben, die natürlich sich auch nicht immer mit den immer neuen Themen auseinandersetzen können neben dem Tagesgeschäft. Und das merkt man. Und das sind eben zum einen die Fachthemen, aber dann auch, wir sprachen schon über IT und Cloud und so weiter. Und die, da denke ich, wird es schon den Trend geben, dass die, den sehen wir, dass die Kunden dann verstärkt Cloud-Lösungen bevorzugen und auf sowas wechseln. Oder aber auch, und das, den Trend gibt es sicherlich auch, dass man sich dann Dienstleister sucht, die das operative Geschäft für einen übernehmen.
Hallo, ihr hört Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast über die Zukunft unserer Energiewelt. Moderiert von mir und mitinitiiert von Oliver Dolesky, dem Autor des gleichnamigen Buches. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Junge und alte GründerInnen aus Startups genauso wie aus Scale-Ups, dazu Innovatorinnen, UnternehmensentwicklerInnen, KlimamanagerInnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft sowie aus Städten und Kommunen, in denen wir alle leben. Heute zu Gast sind Klaus Kisters und Dr. Markus Probst von der Kisters AG. Klaus ist der Vorstand bei Kisters und gehört, wie man hört, zur Gründerfamilie des bald 60 Jahre alten IT-Unternehmens aus Aachen. Zusammen mit Markus, dem Vertriebsleiter für den Geschäftsbereich Energie, podcasten wir uns durch die Unternehmensgeschichte, machen recht lange Halt beim überstandenen Cyberangriff Ende letzten Jahres und diskutieren, welchen Blick Kisters hat auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Energiemarkt. Viel Spaß beim Hören! Mein heutiger Werbepartner ist die Cloud-Plattform für Energieversorger namens LyncTech, beziehungsweise eigentlich der noch recht neue Podcast Stadtwerke Luxhausen. Dabei handelt es sich nicht um einen weiteren Business-Podcast, sondern um ein wirklich innovatives Hörspielformat, das sich an alle Energieversorger richtet. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus Kinderhörspiel und einer Folge Stromberg. Man darf also schmunzeln. Hört mal rein, ist echt anders und ist verfügbar natürlich auf allen gängigen Plattformen sowie auf www.stadtwerke-luxhausen.de.
Stadtwerke Luxhausen, der Podcast für Energieversorger von LyncTech.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Utility 4.0. Es ist wieder, was ist heute für ein Tag? Dienstag, 17 Uhr, wie so oft. Heute wieder zwei Gäste hier. Den ersten werden die geneigten Hörer sofort zuordnen können zum Unternehmen. Das sind der Klaus Kisters und Markus Probst, auch bei Kisters. Erstmal herzlich willkommen, euch beiden.
Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite, Timo.
Hi Timo, freut mich, dass es geklappt hat.
Cool, die Mikrofonspinne läuft. Schön, dass ihr da seid. Es ist wieder so eine Folge durch die IT-Landschaft der Energiewirtschaft, der Deutschen. Noch nicht draußen ist jetzt die letzte Folge mit Wilken. Die habe ich zuletzt gemacht. Jetzt seid ihr hier bei mir zu Gast. Das freut mich sehr. Und ich hau einfach gleich mal einen raus, lieber Klaus. Der Volker sagt von Schleupen, wir wollen angreifen. Ne? Das hat er mir so, das habe ich so als Titel genommen. Dann der Guido Morris von SIV hat gesagt, so, ja, mit Blick so auf die neuen Anbieter. Wenn das Neue ist, dann haben wir schlechtes Marketing gemacht. SAP sagt, ja, wir haben sowieso ein schlechtes Marketing gemacht, weil alle dachten, wir hören irgendwie auf. Das wiederum die anderen befeuert, wie Wilken und SIV sagen, ja, jetzt greifen wir an, jetzt wollen wir auch sozusagen größere Zielpunktkunden machen. Lyngtech, ne, die machen Touchpoint, Vertrieb, fokussieren sich voll darauf. PowerCloud, ja, die wühlen sich jetzt durch den Netzmandanten und müssen da irgendwie Gas geben. Was ist denn, was willst du denn eigentlich noch in der Energiewirtschaft? Was will Kistes denn eigentlich so? Wenn du das so, das Wettbewerbsumfeld, wenn du das so anschaust, wie die jetzt alle so unterwegs sind.
Ja, also gut, wir wollen im Energiemarkt weiter wachsen, das im sportlichen Wettbewerb mit den anderen Marktteilnehmern. Wir kommen ja jetzt von der Geschichte her von einem Ingenieurbüro, also beraten Zunft, und sind eigentlich immer nur mit neuen Ideen, neuen Entwicklungen, Innovationen gewachsen. Und das machen wir seit 60 Jahren und das soll auch so weitergehen, dass man dabei den einen oder anderen im Wettbewerb dann auch angreift. Ja, klar, das werden wir dann sicherlich auch machen. Aber das Ziel ist letztendlich, dass die Kunden sich aufgrund der besseren Lösung für uns entscheiden, nicht? Und das eine sind ja dann immer die technischen Eigenschaften, das andere die weichen Faktoren. Familienunternehmen, die Kunden, die mit uns sind vor 25 Jahren oder auch vor 30, 40 Jahren im Bereich Wasserwirtschaft begonnen haben, die sind heute noch unsere Kunden und die reden heute noch mit mir und das soll so weitergehen. Ja. Denken wir mal, das ist dann vielleicht auch ein Unterschied zu Startups, die heute vielleicht auch nicht mehr Startups sind. Bei uns ist es immer noch die Family, die dahinter steht und die auch in den nächsten Jahren dahinter stehen wird. Und wir wollen einfach kontinuierlich weiter wachsen und unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz liefern und unseren Kunden eine zukunftssichere Lösung.
Ja, okay, aber wenn du das Marktumfeld dir so anschaust, wie, was empfindest du da? Denkst du, ja, die sollen mal schreien da, die Neuen, die sollen erst mal 60 Jahre machen. Volker und Guido Moritz, ja gut, auch Familienunternehmen, mit denen bin ich so auf einer Wellenlänge, Wilken auch. Ja. Wir haben schon vieles kommen und gehen sehen. Jetzt du besonders auch durch dieses, mit dem, wie nennt man das, die Cyberattacke, bist jetzt nochmal abgeklärter. Ist das so, ist das so dein Blick, so ein bisschen abgeklärt, ingenieursmäßig, nüchtern auch?
Ja, ingenieursmäßig, ja, das würde ich immer unterschreiben und technisch orientiert. Aber ich respektiere natürlich SIV und Schleupen. Das sind ganz solvente, faire Marktteilnehmer in einem anderen Bereich unterwegs als wir. Wir haben uns immer auf den technischen Bereich konzentriert. Die Kollegen sind mehr im Abrechnungsbereich unterwegs. Mhm. Ich glaube, dass wir automatisch wachsen werden. Wir haben das die letzten Jahre gesehen. Unser durchschnittliches Wachstum ist immer über 10%. Es gibt mal Dellen. Mhm. Das ist aber der Family egal. Wir investieren, glaube ich, auch mehr als manches VC-finanzierte Unternehmen, weil wir einfach sehr weit gucken. Wir sind gerade dabei, unser Lösungsportfolio komplett zu erneuern. Das sind Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die gehen über 5 und über 10 Jahre. Wir arbeiten mit vielen Unis zusammen. Das machen wir und werden wir weitermachen. Und da werden wir nie auf kurzfristige Gewinne schauen. Was aber, glaube ich, ein Schleuten wahrscheinlich auch nicht macht. Also ich schätze schon die Firma noch in der SIV.
Okay, das können wir nochmal in Ruhe durchdeklinieren. Markus, du machst ja nun, also jetzt Klaus Kisters, ist natürlich klar, dass du Geschäftsführer irgendwie bist und Gesellschafter bei Kisters. Markus, wir haben dich jetzt noch gar nicht vorgestellt. Leiter Vertrieb Kisters, seit wann bist du eigentlich da?
Genau, also erstmal muss ich das noch ergänzen oder klarstellen. Ich bin nicht Leiter Vertrieb Gesamtkister, sondern tatsächlich Leiter Vertrieb für die Energiewirtschaft.
Ja, die habe ich immer so im Fokus deswegen.
Andere, genau, also das ist klar, aber nur, ne, Kisters macht, Klaus hat es ja angedeutet, gibt auch noch den wasserwirtschaftlichen Teil und im Umweltconsulting machen wir noch Dinge und Kisters ist da insgesamt noch was breiter aufgestellt. Aber ich, genau, ich verantworte den Vertrieb für den energiewirtschaftlichen
Bereich. Wenn ich dich dasselbe frage jetzt, du wirst wahrscheinlich noch ein bisschen, vermute ich mal, so vertrieblicher argumentieren, wenn du jetzt so die Landschaft anguckst.
Dann ich kann natürlich, was ich sagen kann, ist natürlich nimmt man, du sprachst ja so ein bisschen an, die neue Konkurrenz in Anführungszeichen, die aber auch nicht mehr so neu ist. Ich meine, wird halt jetzt wahrnehmbarer wahrscheinlich, weil sie auch mehr in Marketing investiert haben zuletzt, sei es jetzt auf der E-World mit dem großen Stand mit vielen Partnern zusammen und so weiter. Das hat natürlich erzeugt Aufmerksamkeit, aber so neu sind sie jetzt nur auch nicht mehr. Und natürlich beobachtet man solche Entwicklungen, nimmt das auch ernst als Konkurrenz. Nur ist es eben auch so, dass PowerCloud ja erstmal antritt, die Abrechnung zu erneuern, als sagen wir mal so, verkaufen sie sich auch mit erstmal selber, dass sie da den Platzhirschen von SAP den Rang ablaufen. Aber klar, es gibt natürlich auch Pläne, Überlegungen und Angebote, da auch das angedeuteten Netzmandanten wirklich Marktkommunikation anzubieten für die Kunden. Und ja, wie gesagt, man beobachtet das und nimmt das wahr. Man spricht aber auch, genauso wie es mit den anderen Unternehmen wie Schlor im SIV und so auch schon immer war, spricht man natürlich auch miteinander. Man hat ja letzten Endes das Interesse, und das sage ich als Vertriebler, natürlich auch das Interesse der Kunden im Auge und möchte denen die bestmögliche Lösung bieten können und natürlich am liebsten aus unserem Hause, aber man kennt das ja, man ist schlecht damit beraten, wenn man die Kunden versucht zu zwingen, zu erpressen, bestimmte Lösungsbausteine zu nehmen, wenn die nicht überzeugend sind. Und wir fahren da klar die Linie, dass wir eben für die Kunden diesen, ja, wie man jetzt so schön sagt, diesen Best-of-Breed-Ansatz, das ist, glaube ich, so ein geflügeltes Wort, was sich da etabliert, das wollen wir grundsätzlich unterstützen. Auch wie gesagt, wenn wir nichts dagegen haben, wenn die Kunden sich dann für unsere Lösung da entscheiden und möglichst breit und ja, aber so gesehen, also das Thema Innovation hattest du ja angesprochen und Klaus hatte das auch schon gesagt, wir sind natürlich genau wie Startups sehr daran interessiert und das muss man, glaube ich, in der heutigen IT-Welt auch sein, uns selbst zu erneuern, nicht nur technologisch, sondern auch von den Themen her, muss man immer wieder bereit sein, auch neue Themen aufzunehmen, sich da zu entwickeln und das ist auch der Grund, wieso wir uns an Forschungsvorhaben engagieren an der Universität, indem wir Studiengänge fördern, um da auch den eigenen Nachwuchs heranzuzüchten und so weiter. Also da gibt es viele Aktivitäten, die dabei KISTAS laufen, in diese Richtung Innovation und Marktgeschehen.
Okay, ich sehe schon, die catchy Phrasen muss ich mir so ein bisschen nachher zusammenbauen. Aber soweit, so gut als Einstieg. Vielen Dank erstmal. Klaus, wie war denn dein Tag heute? Wo kommst du gerade her? 17 Uhr haben wir es jetzt. Was war heute dein Tag?
Im Wesentlichen Personalthemen intern und ja.
Personalthemen, das heißt, du sprichst mit Leuten, die neu zu euch kommen wollen oder Leute,
ja,
die nicht mehr bei euch sein?
Ja, genau. Also wir haben ja doch noch sehr viele offene Stellen. Da geht es immer wieder darum, wie finden wir die Leute, wie halten wir die Leute. Wir haben eine sehr geringe Fluktuation. Die Leute, auch wenn sie dann vielleicht mal 2 oder 3 oder 4% ist, schon viel zu hoch ist. Ja. Aber natürlich weit unter Bundesdurchschnitt und gut, das kostet halt auch ein bisschen Aufwand. Ne?
Ja. Also du kümmerst dich schon um, also dein Team, ist das auch Personal oder
meine Hauptthemen sind Geschäftsentwicklung weltweit und Personalthemen und dann ja hin und wieder auch Kundenthemen.
Okay, ja, finde ich super spannend, auch diese weltweite, das würde mich nachher auch nochmal ein bisschen interessieren. Gibt es denn aber irgendein Ding, an dem du so ein bisschen rumarbeitest, was ein bisschen größerer Natur ist? Also irgendwie, ja, irgendein Meilenstein, auf den du zuarbeitest, ein größeres Vorhaben, was du versuchst umzusetzen gerade, wo du schwerpunktmäßig dich drum kümmerst?
Nein, also jetzt nichts, was ich jetzt hier...
Ja, nichts, wusste, ja genau, wenn es geheim ist, ist es geheim. Aber dann,
ja, genau. Nein, also ich denke mal Personalthemen und dann das übliche Operative. Und gut, ein wichtiger Baustein bei uns ist zurzeit das Thema Cybersecurity.
Ja.
Da versuchen wir eben noch besser zu werden. Und da beteiligen wir uns ja auch an Initiativen bundesweit, um das Thema Cybersecurity noch mehr in den Mittelpunkt zu stellen bei den Leuten. Da haben wir uns ja zu einer sehr transparenten offenen Kommunikation damals entschieden und ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
Ja, vielleicht gehen wir da gleich mal rein. Also im Grunde denke ich immer, eigentlich könnt ihr jetzt andere Unternehmen in der Energiewirtschaft auch gut beraten. Ne? Also ihr habt es einmal jetzt durchgestanden. Ich habe es mir jetzt eben nochmal durchgelesen. Ne? Das ist ja gar nicht so lange her. November 21.
Genau.
Eigentlich war alles, also wenn ich so von meiner Meinung, was ich mir jetzt so rausgelesen habe, eigentlich war bei euch alles schon immer ziemlich sicher. Ihr seid Ingenieure, ihr macht systemkritische Software, das wusstet ihr auch vorher, ne? War alles BSI-proofed irgendwie. Und dann haben sie es doch irgendwie geschafft.
Ja, also ISO 27001 mit dem BSI arbeiten wir in der sogenannten Allianz seit 2016 zusammen. Seit 2017 sind wir zertifiziert und wie hat einer gesagt, trotz aller Maßnahmen wird man dann gehackt, was uns Ermittler aber dann auch im Rahmen der Untersuchungen ja bestätigt haben. Die haben dann eben auch gesagt, es ist heute eigentlich nicht mehr die Frage, ob man gehackt wird, sondern nur noch wann. Mhm. Und,
Weißt du noch den Moment, wie war das der erste Moment, als du davon gehört hast? Hast du das selber gesehen auf deinem Screen? Hast du da irgendwie so, oder
ja, hat jemand angerufen? Ich war auf einer Geschäftsreise, bin dann um kurz vor Mitternacht angerufen worden vom Rechenzentrum und gut, dann haben wir eben kurzfristig entschieden uns, oder das war dann schon entschieden im Rechenzentrum, aber dann eben auch weltweite Telefonkette starten, alle Niederlassungen weltweit, Australien, Neuseeland, China und so weiter, sofort zu informieren, sofort weltweit vom Netz trennen. Und dann bin ich, habe ich die Geschäftsreise sofort abgebrochen, bin nach Hause geflogen und war dann am nächsten Tag ab mittags hier in Aachen. Und gut, ab dann ging es ja eigentlich nur noch darum, möglichst schnell den Wiederaufbau hinzubekommen, Forensik irgendwann zu stoppen.
Und was hattest du da für ein Gefühl im Bauch, als du zurückgeflogen bist? Dachtest du, Alter, was wollt ihr? Also ich meine, ich kann mir das kaum vorstellen. Alle vom Netz ist so wie, ne, ich stecke den Fernseher aus der Steckdose, aber das machst du jetzt für ein Unternehmen. Ihr seid 600 Leute auf der Welt unterwegs, ruft alle Kunden an.
Ja gut, also genau, es sind über 700, fast 800 Mitarbeiter, laufende Projekte und genau, das will man ja am Anfang nicht wahrhaben, aber auf der anderen Seite ist es so ein Automatismus, man hat vorher seine Pläne gemacht und dann war eben die Entscheidung BSI-konform entsprechend Leitfaden sofort alle Kommunikation vom Internet trennen, weltweit. Dann ist das Ganze ja Mitternacht noch zur Anzeige gekommen und dann haben wir eben auch sehr eng und sehr gut hier mit der lokalen Polizei, mit der ZAC, der Zentralen Stelle für Cyberkriminalität in NRW, mit dem Bund zusammengearbeitet, um das Ganze entsprechend aufzuarbeiten, um hier wieder möglichst schnell in Produktion zu kommen.
Ja. Und wer war es jetzt? Habt ihr den oder die?
Ja, und das war ja relativ schnell klar, es war die Conti-Gruppe, die es inzwischen nicht mehr gibt, die sich dann im Rahmen jetzt, weiß nicht, ob es der Ukraine-Krieg war, aber die sich auf jeden Fall Anfang des Jahres dann selber aufgelöst haben.
Mhm. Ja. Und hast du unter der Hand mal jetzt von anderen gehört, ja, wir waren nicht so transparent wie ihr, aber bei uns war auch mal was. Also ich glaube, ihr seid einer der ganz, ganz wenigen, die gesagt haben, yeah, ja, shit happens und jetzt nach vorne, oder?
Aber ja, doch, das gibt viele, die das intern vertraulich uns dann bestätigen. Man bekommt es auch, wenn man sehr eng mit bestimmten Stellen zusammenarbeitet, natürlich hier, also da redet keiner, aber man merkt es dann zwischen den Zeilen oder einige haben es mir dann auch direkt bestätigt, dass sie es eben nicht gemacht haben. Der eine oder andere fragt sich ja auch, ja gut, ihr seid ein IT-Haus, warum habt ihr denn nicht einfach die Bänder zurückgespielt? Genau das darf man nicht, da hat auch unser CISO sofort gesagt, um Gottes Willen, bloß nicht mal eben die Bänder zurückspielen, nicht die heutige Spezialität der Cyberkriminellen ist es ja gerade, die Backups auch zu kompromittieren. Auch da muss man entsprechend vorsichtig sein. Und wir haben dann eben dadurch, dass wir uns entschieden haben, das so transparent zu kommunizieren und so öffentlich zu machen, dann ist man natürlich auch in der Pflicht, alles nach Lehrbuch zu machen und beziehungsweise so, wie es empfohlen wird. Wir haben zusätzliche Gutachter im Haus gehabt, die dann jeden Schritt auch begutachtet haben, sodass wir das wieder bestätigen konnten. Und ich würde es auch immer wieder so machen. Es war ein sehr bitterer, sehr harter, sehr, sehr teurer Weg. Aber er hat es uns und unseren Kunden eben auch ermöglicht, offen und transparent mit dem Vorgang umzugehen, statt da irgendeine dumme Geschichte zu erfinden. Ja, ich habe da ein technisches Problem. Ja. Ich bin in 1, 2 oder 3 Wochen wieder online. Mhm. Wo ich jedem sagen würde, wenn er wirklich eine Cyberattacke hatte, dann ist das nicht möglich, wenn ich mal eben wieder meine Infrastruktur von Null auf aufbauen muss. Bei uns war es weltweit 1000 Laptops und Workstations neu hochgezogen, ein paar hundert Server neu hochgezogen, alle aktiven Netzwerkkomponenten neu hochgezogen.
Das ist Wahnsinn, ja.
Alles Arbeit für sich, die jeweils eigentlich ein paar Monate Projekte sind, die wir hier durcharbeiten zwischen 11. November und Weihnachten mit der Mannschaft und vor allen Dingen auch mit unseren Kunden hinbekommen haben.
Ja, da wollte ich,
wo ich nur sagen kann, Leute, sagt's ehrlich, es kann jedem passieren und dann ist das Verständnis im Markt, glaube ich, eher dafür da. Klatschen tut keiner, das ist auch klar, das findet auch keiner gut, aber man ist da Opfer und nicht Täter und da muss ich sagen, das haben unsere Kunden in der Energiewirtschaft super gehandhabt. Das war eine tolle Unterstützung.
Markus, wie lange warst du schon Vertriebsleiter Energie dann zu der Zeit?
Also ich habe tatsächlich ich bin sozusagen Wiederholungstäter bei Kistas. Ich habe im September 2019 wieder angefangen bei Kistas. dann eine Rolle und ich war vorher schon mal 7 Jahre bei der Kistas AG und war da eher in dem Lösungsbereich unterwegs und habe da angeleitet. Und
also 2 Jahre warst du dann aber wieder da. Und was waren dann so die, oder? Stimmt, oder? 2021?
Nee, 2 Jahre ist ja jetzt, ne? Also 1 Jahr.
Ach so, 1 Jahr, genau, sorry. Ja. Ja. Was haben die Kunden dann, haben die auch bei dir angerufen dann, nachdem der Klaus das
announced hat? Ganz natürlich. Also ich habe viel auch teilweise gemeinsam mit Klaus und gemeinsam mit meinem ganzen Vertriebsteam. Also es fängt ja damit an, du sagtest mal so eben, ja, dann ruft man die Kunden an. Es geht ja irgendwie damit los, dass die ganze Infrastruktur weg ist. Das heißt, also Gott sei Dank hat man ja Mobiltelefone, wo auch die eine Nummer eingespeichert ist. Aber es gibt ja jetzt nicht das ERP-System, wo man dann mal eben reingeht und irgendwelche E-Mail oder Listen, Telefonlisten rauszieht. Das ist schon mal die erste Herausforderung. Aber natürlich, diese Herausforderung haben wir dann gelöst und waren in der Lage, die Kunden zu kontaktieren. Wir haben dann ja auch so eine Interims-Webseite hochgezogen, wo wir die Informationen, die wir dann nach Freigabe der Behörden überhaupt auch veröffentlichen durften, das hat Klaus auch schon angesprochen, da ist natürlich auch vieles unter Verschluss. Klar, die Kunden fragen, wieso sagt er mehr, wir brauchen Informationen, kann man auch total verstehen, ist aber nicht ganz so einfach, das zu handeln. Aber wir haben es bestmöglich versucht und ich sag mal so, in Summe ist uns, denke ich, was bei mir auch im Nachgang angekommen ist, doch von den Kunden bescheinigt worden, dass sie gesagt haben, ihr habt da doch sehr transparent und schnell reagiert und informiert. Ja, natürlich gab es den einen oder anderen, der es dann doch irgendwo auf den Interims-Mail-Listen irgendwo durchgerutscht ist. Das kann man dann auch verstehen, dass da Frust da war oder die Frage, ja, wieso sind wir denn nicht informiert worden? Wir haben es halt bestmöglich versucht unter den gegebenen Umständen und ich glaube, in Summe ist uns das ganz gut gelungen. Aber das waren natürlich anstrengende Monate, nicht nur für die IT, für die vor allen Dingen, die alles wieder aufbauen mussten, aber natürlich auch für alle, die irgendwo in Kundenkontakt waren und versucht haben, mit den Kunden da die Lösung zu finden. Aber ich denke, auch da waren wir nicht nur in der Kommunikation, sondern auch da waren wir schnell. Man hat da ja sehr schnell, ist klar, dass auch ja gerade Kunden, die jetzt im Messstellenbetrieb, wo es erstmal um die Datenakquise geht oder auch im Handel, die sonst irgendwie mehrere tausend Deals.
Ja, wie haben die dann weitergearbeitet? Moment, was hast du denn in Excel drüber gespielt oder hier in einem Office?
Manche Kunden hatten ja im Rahmen ihres Riskmanagements das Ersatzlaptop in der Schublade, das sie dann rausgezogen haben und mit denen dann sicherlich langsamer und nicht so toll auch weiterarbeiten.
Okay.
Und für andere, die das nicht hatten, haben wir dann natürlich innerhalb kürzester Zeit Übergangslösungen geschaffen.
Da mal als Beispiel, es gab Kunden, für die haben wir dann, weil ja auch unser Rechenzentrum dann zumindest so schnell nicht verfügbar war, da haben wir dann sehr schnell geschaut, dass wir in einer Azure Cloud dann eine Softwarelösung für die bereitgestellt haben, um da einfach möglichst schnell die Leute wieder ans Arbeiten zu bringen. Und gut, es ist natürlich, also Einschränkungen gibt es dann natürlich für die Leute und auch gerade bei Prognosen, ne, die Prognose hat man ja in der Regel ein bisschen im Voraus, aber klar ist auch, dass für irgendeinen Kurzfristhandel nutzt dann die Prognose von einer Woche nichts. Und also ich denke aber, wir sind da in Summe ganz gut durchgekommen.
Ja, ich meine, das ist ja mega Vertrauensbeweis auch, ne? Also wenn man da jetzt mal durch ist, also da denke ich auch, was habt ihr jetzt verändert? Ihr habt ja jetzt so einen Chief Information Security Officer am Start.
Nein. den haben wir nur jetzt. Den haben wir seit 2015 oder 2016.
Ja, schon länger.
Sehr lange.
Ja.
Das ist auch, glaube ich, sehr wichtig, sonst hätten wir das wahrscheinlich auch nicht alles so gemanagt, nicht? Weil der war natürlich auch ab der Nacht nur noch bis Weihnachten hier im Büro.
Ja.
Hat dann die Situation mit uns gemanagt, nicht? Und da hatte jeder von uns verschiedene Tätigkeiten. Der hat sich eben um das Thema IT-Security, aber auch Datenschutz, wir mussten ja dann auch weltweit mit Datenschutzbehörden zusammenarbeiten, gekümmert. Der hat sich mit den Forensikern gekümmert. Andere haben sich eben um den Wiederaufbau gekümmert, wieder andere um die Kundenkommunikation. Und immer wieder neu priorisieren, was ist jetzt der nächste wichtige Schritt. Und dann kommt 2 Minuten später die nächste EOS-Botschaft rein und man schmeißt die Prios über den Haufen oder muss dann auch mal entscheiden, jetzt ist mal Forensik vorbei. Eine Geschichte, die man dann eben auch lernt, die die Forensiker einem auch sagen.
Forensik, was meinst du mit Forensik eigentlich? Nur so als...
Ja, die man versucht ja am Anfang in den flüchtigen Speichern zum Beispiel oder auch auf den Systemen...
Nach Spuren.
Zu finden. Und die Forensiker, die dann ins Haus kommen oder die Ermittler sagen eben auch, Forensik ist wichtig, Forensik ist gut, aber in 95% der Fälle gibt es keine Erkenntnisse einer Cyberattacke. So, und wir haben dann eben auch nach ein paar Wochen in Abstimmung mit den Ermittlern dann gesagt, wir müssen jetzt manche Systeme eben wieder hochfahren. Und da muss ich sagen, haben sich hier die Ermittler bei uns unwahrscheinlich kooperativ verhalten. Also wir haben Kunden, denen das passiert ist, die nach 2 Jahren noch nicht wieder zurück waren. Okay. Und wir waren also in der Zeit von November bis Weihnachten ist es uns sukzessive gelungen, die komplette Informationstechnik wieder zurückzubringen. Sprich, wir konnten wieder mit unseren Kunden E-Mails tauschen, wir konnten Rechnungen schreiben, wir konnten Angebote schreiben, wir konnten mit denen telefonieren. All das ganz normale Bürogeschäft war wieder möglich.
Gut, nur ein paar hunderttausend, 1 Million Euro und so weiter später, ne? Also als wäre nichts gewesen, aber es ist viel wahrscheinlich auch.
Der Schaden ist immens. Genau, aber gut, da hat uns, wir sind halt kleiner, dummer, konservativer Familienladen.
Ja.
Bisschen EK hat und dann weiß man auch,
wofür das da ist.
Ja, also, okay. Ja. Man lernt eben, auch das wird dann nicht so schnell aus der Kurve. Aber da muss ich eben ehrlich sagen, das haben wir auch unseren Kunden zu verdanken. Ja. Die da alle Wasserwirtschaft, Energiewirtschaft.
Das waren ja alle Kunden.
Alle sehr kooperativ sind, wenn man das dann auch offen und ehrlich kommuniziert.
Das kann ich nur unterschreiben und die Gelegenheit nutzen, um nochmal einen großen Applaus und ein dickes Dankeschön an die Kunden hier zu richten. Also wir haben schon versucht, gab schon auch Dankeschön-Aktionen auf unserem Anwendertagung, war das natürlich auch Thema, die dann endlich dieses Jahr wieder stattfinden konnte. Im Mai war es, glaube ich. Aber das kann man sagen, also Hut ab und Respekt und herzlichen Dank. Das war wirklich erforderlich, aber auch nicht selbstverständlich, dass sie da so reagiert haben.
Gut, letzte Frage dazu. Hat aber irgendwas, also jetzt hat man das einmal durchgemacht, aber denke ich immer, habt das irgendwas auch was Gutes gehabt für euch, dass ihr eure Prozesse nochmal anders aufgesetzt haben? Vielleicht könnt ihr ja auch innerhalb von 3 Monaten neues Babys programmieren, wenn man weiß, was man in 3 Monaten oder 2 Monaten schaffen kann. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, hey, da haben wir was gelernt, was uns auch in diesem normalen Business hilft?
Ja gut, lernen tut man ja immer. Nicht? Wir lernen ja alle immer und ewig und alles kann man immer verbessern. Und gerade in dem Bereich Cyber Security, da ist man, glaube ich, nie fertig. Und was wir gemacht haben, ist jetzt, wir haben unsere Mannschaft intern Systemadministration verdoppelt.
Verdoppelt? Ja. Vorher waren es wie viel?
5 bis 10 Mann und jetzt eben die doppelte Größe.
Ja.
Und wir haben Forensiker jetzt auch eingestellt, die sich direkt im Laden auch um Dinge kümmern können. Und wir sind dabei, was wir jetzt nicht mehr öffentlich machen können, aber zusätzliche Maßnahmen einzuführen, die Sicherheit nochmal erhöhen.
Mhm.
Ja, aber es ist dem auch immer wieder gutachterlich auch bestätigt worden. Es war eben nicht so, dass KISS das offen stand wie ein Scheunentor.
Nee, überhaupt nicht. Ne?
Nein, es war ja,
genau. Und gut, ich würde schon wahrscheinlich ein neues Geschäftsfeld ausmachen, Klaus. Cyber Security für die Energiewirtschaft.
Auch die Leute, genau. Also wir sind auch während der Attacke schon gefragt worden von Kunden. Wir hätten ja jetzt Erfahrungen wieder aufgebaut. Wir waren sehr große Kunden, ob wir nicht helfen könnten.
Ja.
Aber man braucht die Leute erstmal selber.
Klar.
Und der Markt ist leer gefegt. Also es ist tatsächlich zurzeit ein Wahnsinnsbetätigungsfeld, wenn man da was macht. Wir haben uns dazu entschlossen, es mit unseren Kunden zu teilen, das Wissen, was wir erworben haben. Und wir werden unsere Kunden bezogen auf unsere Anwendung, auf die Zusammenarbeit mit uns natürlich auch Beratungsangebote machen, wo wir da noch Verbesserungsbedarf sehen. Ja.
Gut, spannendes Thema. Das kann man auch mal verfilmen oder so, aber das soll jetzt nicht die ganze Folge hier beeinflussen. Ich möchte mal kurz, jetzt spreche ich ein bisschen mit dem Klaus noch weiter. Markus, ich hoffe, es ist okay für dich, wenn wir nachher wieder zurückkommen zu dir.
Total. Aber
ich möchte noch mal ein bisschen, Klaus, vor 60 Jahren hast du gesagt, fing das Ganze an, ne?
Jawohl, es war genau. Kleiner Familienladen von meinem Vater, Ingenieurbüro in der Wasserwirtschaft. Er hat das als Ein-Mann-Unternehmen geführt, bis 87 ist er leider verstorben. Ich war da gerade fertig mit dem Studium und habe dann übernommen, habe aber schon parallel zum Abitur ihm geholfen, weil er eben auch schon sehr früh erkrankt war. Und das bei uns in der Familie eben auch das Familieneinkommen war. Und dadurch bin ich dort dann eben auch sehr früh reingewachsen.
Und du bist, ihr seid eine Aachener Familie eigentlich oder wo kommt ihr her?
Ich bin Aachener, aber meine Eltern kommen aus allen Teilen der Republik, aus dem Osten und aus Westfalen.
Okay, Und dann da
aufgebaut. Kohlgewächse, die dann hier mal irgendwann gelandet sind in Aachen an der Uni.
Ja, also du bist dann in Aachen auch aufgewachsen quasi, da zur Schule gegangen und so.
Genau.
Und was war das für eine Zeit? Was ist so, was ist, wenn ich mir deine Jugend vorstelle, womit hast du dich da, hast du da gemacht? Das war schon ein bisschen vorgezeichnet, dass du auch da Ingenieur wärst oder hast du doch eher in der Mensa
rumgeschlagen? Nicht dadurch, dass ich schon auf dem Gymnasium, eben mein Vater saß damals schon im Rollstuhl und waren wir eigentlich schon immer zusammen und ich war der Älteste. Das war für mich auch relativ schnell klar. Und ich war immer an der Mathematik und Physik interessiert. Insofern wollte ich dann eben auch Ingenieur werden, in die Softwareentwicklung reingehen. Das war früher hier in Aachen noch so, dass man dann Fortran und Assembler an der Uni gelernt hat und dann eigentlich für das, was man im Ingenieurstudium gelernt hat, an Software geschrieben hat. Und so bin ich dann auch, das war das erste Mal 1987 für die Bundesanstalt für Gewässerkunde, da ging es um ein Telemetriesystem für die Schiffbahn Gewässer, dann in die Softwareentwicklung gerutscht als Wasserwirtschaft.
Also von dir steckt auch noch irgendwo Code in den ganzen Kistenanwendungen?
War Fortran und Assembler. Aber ja, die ersten Versionen, also unser Produkt im Bereich Wasserwirtschaft als Whisky.
Ja. Und was hast du dir ausgedacht damals? Oder?
Ja, wir haben damals typisch, wie das so ist.
Anfangsbuchstaben.
Zweite Generation, aber eigentlich waren wir doch wieder ein Start-up. Wasserwirtschaftliches Informationssystem Kisters. Einmal die Woche sind wir mit dem Programmieren in die Pinte gegangen und unsere Rechner hatten alkoholische Namen. Dann passierte Tschernobyl und es gab dieses bundesweite Messnetzüberwachung der Umweltradioaktivität und da gab es dann ein paar Rechner, also alle Rechner der Bundesbehörden hatten kryptische Bezeichnungen, 4711XX3. Und dann gab es dann dazwischen Ramazzotti und Goofy und dann immer jeder, die stehen in Aachen. Und ja, so sind wir dann da so reingewachsen. Irgendwann gab es so Whisky Soda. Das ist die simultane Online-Datenakquisition.
Die heißen ja heute noch so. Dass, also ihr seid ja richtige Nerds gewesen.
Ja, sind auch weltweit immer wieder gerne genommen. Und dann gab es ein Kollege aus der Wasserwirtschaft, hatte dann irgendwann die Idee, in so einer Talsperre ist ja nicht nur Wasser, da ist auch Energie. Mhm. Jetzt passiert die Energiewende und dann haben wir gesagt, ja, dann versuchen wir das doch mal, weil wir in dem Moment eine sehr gute Expertise hatten im Bereich Zeitraummanagement und alle anderen eigentlich versucht haben damals die VV2 und für den Energiemarkt ausgehend von einer Verbrauchsabrechnung zu erstellen. Wir sind da aber direkt von der Technik gekommen, was uns damals sehr weit nach vorne gebracht hat. Dadurch konnten wir also relativ schnell mit einer Standardsoftware für viele Energieversorger Energiedatenmanagement bringen. Dann gab es später durch Akquisitionen zusätzliche Technologien wie Prognosetechnologien, Optimierungstechnologien, die reingekommen sind, Customer Relationship Management und. Und so ist dann der Bereich Energie immer weiter gewachsen. Parallel ist das Thema Wasser immer mehr gewachsen. Dort sind wir heute im Bereich Hydrometeorologie unterwegs. Und wenn man die Themen dann wieder von oben gemeinsam sieht, wenn denn die Energiewende komplett passiert ist, dann wird auch die Energieversorgung in Deutschland sehr wetterfühlig. Dann sind wir auch irgendwo wieder mit dem Thema Meteorologie verbunden, mit dem wir heute weltweit schon unterwegs sind. Und dann kommen die Dinge eigentlich auch alle wieder zusammen. Was ja letztendlich unser Ziel ist, nicht? Wir wollen ja unseren Kunden eigentlich nur Werkzeuge an die Hand geben, die es ihnen gestattet, dann eben eine Energiewende zu schaffen, die auch Klimawandels besser zu managen.
Okay, erlaubt mir noch kurz einen Hinweis in quasi eigener Werbesache. Zusammen mit ein paar anderen Verrückten engagiere ich mich für den Stadtwerke Impact Day, beziehungsweise habe ihn auch mit diesen anderen Menschen ins Leben gerufen. Stadtwerke Impact Day steht für SIT und das ist ein Event, was wir im letzten Jahr und auch im nächsten Jahr wieder aus dem legendären Riders Café in Lübeck ausstrahlen werden. Ein alter Club, den wir da haben. Und wir kümmern uns um die Frage, jedes Mal exklusiv, wie schaffen eigentlich Stadtwerke und Städte die 1,5 Grad? Und der SIT 2023 startet Anfang Januar nächsten Jahres, 26.01. Es ist ein Tag und man kann sich sehr gut einstimmen auf das Jahr. Und alles Weitere könnt ihr auf der Website euch anschauen. Die Website ist sit.earth und dort könnt ihr euch jetzt schon Tickets klicken. Ihr könnt
Themen einreichen, ihr könnt Unterstützung anbieten und was ich euch ganz warm ans Herz legen möchte, ist, dass ihr den neuen SIT Weekly Newsletter, dass ihr euch dafür den anmelden könnt. Da ist jetzt 3., 4., 5. Ausgabe draußen. Sehr engagierte Kollegen, die da, glaube ich, nochmal ein anderes Ding machen, als das, was man kennt, als das, was man so kennt in der Branche. Okay, that's it.
Okay, das heißt, also so ein bisschen für mich als Bild, ihr seid so aus der Talsperre, aus der Wasserwirtschaft über die Lastgangreihe in die Energiewirtschaft reingerutscht. Und habt euch dann wieder nach oben in den Himmel gearbeitet, in die Luft, in die Meteorologie. Finde ich soweit ganz nachvollziehbar. Ich weiß immer noch, ne, früher waren diese Abrechnungsgeschichten, da dachte man dann auch, dass die Telekommunikationsunternehmen das besser können, aber diese Lastgangreihe, das war immer das Ding, wo die sich dann irgendwie die Haxen gebrochen haben, weil sie das irgendwie nicht im Griff bekommen haben und so viele Daten. Und das war auch noch was ich gut erinnere, weil ich habe irgendwann Disclaimer auch mal bei RWE angefangen und da mit so einem Belvis eingeführt. Und ich glaube, noch ein Name-Dropping, der Dr. Stein, hatte ich gesehen, der ist immer noch bei euch. Du hattest gesagt, die Leute sind lange bei euch. Der war damals der Projektleiter und ich habe ihn noch wirklich bildlich vor Augen, wie er das also sehr korrekt und sehr ruhig runtergespult hat. Da hatte ich damals schon meinen inneren Hut so ein bisschen.
Genau. Der Jürgen Stein, der auch immer noch.
Jürgen, macht. Genau.
Genau.
Ja. Ja, okay. Und aber passt alles, aber dieses Drucker passen da jetzt nicht rein, oder? Was soll das denn jetzt noch?
Ja, Drucker ist jetzt sehr vereinfacht gesagt. In dem Bereich RTX geht es ja heute um Virtual Reality, Augmented Reality Software, die wir selber erstellen und um großformatige Scanner und dreidimensionale Drucker. Das kommt ursprünglich auch über die Wasserwirtschaft. 1989 hat man uns in Schleswig-Holstein gefragt, ob wir nicht die Tidegang-Linien, die auf Bojen aufgezeichnet werden. Damals hatte man im Chart Recorder draußen auf Bojen. Manchmal war es eben nicht möglich, die zu wechseln, wenn dort gerade eine Sturmflut war. Dann gab es zigfache Überzeichnungen. Dann hat man uns gefragt, können wir das nicht mit Image Processing, mit Bildverarbeitung analysieren? Wir waren damals eben, ich sagte es ja gerade, 86, 87 habe ich dann hier angefangen, frisch von der Uni, ein, zwei Mann-Laden. Wir waren eigentlich froh über jede tolle neue Idee, haben gesagt, ja, super, machen wir, haben uns dann einen großformatigen Scanner, der damals noch Syntax teuer war, gekauft, haben dann ein, zwei Jahre Software entwickelt und konnten dann eben bei Bildverarbeitung und automatischer Vektorisierung Charts vektorisieren und weiterverarbeiten und haben uns dann gedacht, naja, jetzt haben wir so viel Know-how im Bereich Bildverarbeitung, machen wir doch daraus eine selbstständige Business Unit, die dann eben das Know-how vermarktet und weiterentwickelt. Und so ist eigentlich GIS das immer mehr über Wasserwirtschaft, Energiewirtschaft, ITX, Environmental Health and Safety, Monitoring gewachsen.
Okay, und sag mal, dein Bruder Hans, du bist in die Softwareentwicklung rein und dein Bruder ist dann auch, du bist der Ältere, ist er später auch dazu?
Ja, Familienladen, genau. Und wir intern macht er so mehr das Innenministerium und nicht das Außenministerium.
Okay.
Können tun wir alle gleich viel und wir sind sehr froh, dass wir viele Kollegen haben, die es dann auch richtig können. Kolleginnen und Kollegen, Entschuldigung.
Nee, alles cool. Markus, erzähl du mir noch mal, was macht man denn in Shanghai, in USA und Australien? Ist das immer das Wasserding oder auch Energie oder andere? Oder wie kommt diese wilde Weltkarte mit Kistas-Logos da?
Ja, naja, das kommt tatsächlich, Klaus hat es ja schon gesagt, Kistas investiert gerne, wenn es gewisse Chancen gibt, die da sind. Und so hat sich das oft über Zukäufe ergeben, ne, wo man dann gewachsen ist und Standorte akquiriert hat und mit den Standorten aber meist eben auch neue Themen. Gebiete und so ist das gekommen und in Shanghai sitzen tatsächlich Kollegen, die da Software entwickelt haben, auch übergreifend über die Business Units, also die haben auch für die energiewirtschaftlichen Applikationen da Software entwickelt. In Australien und Neuseeland ist aber tatsächlich sind eher die Business Units Wasser und Monitoring unterwegs. Da ist die Energie nicht so stark. Wir haben ja insgesamt, es gibt ja auch einen Standort in Amerika und so weiter. Ja. Hat der Energiemarkt ist ja, es gibt natürlich auch da übergreifende Themen, aber gerade was so die Markt, das Marktgeschehen angeht, ist es ja stark reguliert, nicht nur in Deutschland. Kistas hat ja seit jeher den Ansatz, dass wir grundsätzlich Standardsoftwareprodukte erstellen, wo also nicht jeder Kunde seine individuelle Lösung implementiert bekommt. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich was alles, was tatsächlich die Marktregeln abbildet, Da ist es dann ja ein größerer Sprung, sagen wir mal, in weitere Märkte zu gehen. Das haben wir teilweise auch gemacht, aber ich sage mal, man kann dann nicht mal eben nach Amerika gehen und dafür für die dann ja, Applikationen bauen. Wobei man eben sagen muss, die Bereiche, was ja auch Energiewirtschaft stark ist, sind so Themen wie Prognose, das ist übergreifend, das ist natürlich, da ist wenig reguliert. Gute Prognosen braucht man in vielen Branchen. Und das sind dann so Themen, die wir auch als Energiebereich natürlich in anderen Ländern vermarkten.
Okay, ist aber Energie so der stärkste Bereich oder wo geht das meiste Geld durch und die meisten Menschen? Ja.
Wie ist also das tatsächlich so? Sowohl von der
deutschsprachigen Energiemarkt. Das ist so der Fokus, würde ich sagen, hier für den Markus auch.
Ja, aber auch von den Business Units her ist es tatsächlich so, dass sozusagen der Ursprung liegt ja eben in der Wasserwirtschaft, aber die Business Unit Energie hat inzwischen da sozusagen die überholt, was Umsatz und glaube ich auch Mitarbeiterzahlen angeht, aber der Wasserbereich ist auch noch nach wie vor groß, also aber die Energiewirtschaft
und ist da auch das, ne, im Bereich Zusammenhang mit Monitoring, ja.
Und Klaus, das fühlt sich bei dir immer so an, ne? Ein-Mann-Unternehmen, dann einer dazu, dann neues Geschäftsfeld, dann kauft man was. Wenn du so diese ganze Zeit jetzt nochmal Revue passieren lässt, was waren für dich so die dicksten Meilensteine oder auch mal so eine Phase, wo du gesagt hast, es geht ja nicht immer nur aufwärts, aber wo ihr mal einen Schuss vom Bug bekommen habt, wo du vielleicht dich heute noch dran erinnerst, wo du sagst, oh, da war es ein bisschen kabbeliger auf der hohen See sozusagen.
Ja.
Gibt's da was?
Ja gut, wir hatten mal einen VC in der Firma.
Ein Venture Capitalist?
Ja, genau.
Das war nicht so gut?
Ja, würde ich so jetzt nicht sagen, so einseitig. Aber ein VC oder ein externer Investor hat immer das Ziel, was ich dann irgendwann gelernt habe, egal was er sagt, er will irgendwann auch den Exit haben.
Ja.
Und das war natürlich für meinen Bruder und mich dann anstrengend. Wir haben dann irgendwann die Anteile auch zurückgekauft. Das haben wir zum Glück hier in Aachen alles geschafft und das ist auch gut gelaufen. Aber das ist natürlich mal ein Meilenstein. Der hat uns aber natürlich auch am Anfang geholfen. Der hat uns immer wieder auf Wachstum und wie ist das, wie steht's bei euch, wenn etwas irgendwo passiert, wie sind eure Redundanzen? Die haben da ihre Standardprozesse, da lernt man. Da lernt man auch mal Vertriebscontrolling, da lernt man eben noch mehr aufs Wachstum zu achten. Mhm. Aber irgendwann war dann auch klar, nein, wir wollen nicht öffentlich werden, wir wollen auch nicht an anderen verkaufen und insofern haben wir dann irgendwann eben die Anteile auch zurückkaufen müssen. Das ist natürlich anstrengend. So ein VC hat ja auch gewisse Erwartungen. Ne?
Und warum habt ihr den mal mit reingenommen? Weil ihr dachtet, ihr
braucht... Ja, genau. Das war mal das Ziel, EK-Basis stärken und eben das war so meine Sturm- und Drangperiode.
Okay. Aber warum... Gut, ihr seid ein Familienunternehmen, aber ich meine, diese VCs haben ja auch, die tragen auch zu viel Wachstum bei, ne? Und so neuere Firmen, also oder Startups, die suchen ja immer Leute, die mit reingehen und die das groß machen, schnell groß machen. Ist es wirklich so? Was überfordert da dann so ein Familienunternehmen oder was unterfordert dann so ein VC? Ist das einfach immer so diese Geschwindigkeit des Wachstums, die angestrebt wird?
Naja, im Familienladen ist man eben letztendlich viel langfristiger unterwegs. Man denkt nicht in Quartalen und nur in Jahren. Man sagt vielleicht auch, naja, eine Firmenzentrale bauen wir selber. Da wollen wir fest sein. Da wollen wir nicht irgendwann in den Händen eines Vermieters legen, wo ein VC sagt, ich investiere doch nicht in Steine. Ist ja das Größte, was man machen kann.
Ja.
Aber mit 200-300 Leuten an dem Standort sieht man auch nicht mal eben so um. Mhm. Dann ist es eben die Langfristigkeit. Wenn wir von der Idee überzeugt sind, dann dauert es eben. Ja. Wenn es 5 Jahre dauert oder 10 Jahre, und dann gibt es auch Dinge, wir haben unser eigenes Rechenzentrum, wir glauben nach wie vor, es ist das Beste für unsere Kunden, wenn wir unsere Anwendung für unsere Kunden in unserer Cloud betreuen und nicht zu irgendeinem anderen gehen, weil das früher oder später immer teurer wird und weil wir dort an Flexibilität und Agilität verlieren.
Das sind aber so
Dinge, die man heute kurzfristig vielleicht betriebswirtschaftlich anders sehen würde.
Ja, aber auch technologisch oder von der Sicherheitsaspekt können wir kurz eine Klammer mal aufmachen, weil das meinst du, also die Argumentation ist ja immer bei den Hyperscalern, dass so viel Geld könnt ihr gar nicht investieren in Sicherheit, wie die es können, deswegen ist es sicherer da. Das ist immer so die kurze Argumentation. Wie ist da deine oder eure Sicht? Ihr sagt mir, wir machen das alles bei uns. Was sagst du?
Ja gut, also Die Frage haben wir natürlich auch den Ermittlern, die jetzt öfter solche Fälle haben, gesagt. Und gehackt werden kann man auch beim Hyperscaler, dann ist das nicht transparent. Man sagt es vielleicht auch nicht und der hat einen vielleicht auch schneller zurückgespielt. Aber grundsätzlich ist man dort wohl nicht sicherer. Nee, gehackt werden kann man überall. Gibt ganz große Institutionen, auch weltweite Institutionen, die dort schon gehackt worden sind. So, will das aber auch nicht schlecht machen. Ich glaube aber einfach, dass man seine eigenen Sicherheitsthemen in der eigenen Cloud viel, viel schneller managen kann, als wenn man dann immer wieder Software erstmal irgendwo anders hintransportieren muss. Deswegen haben wir uns zum Beispiel auch mit bestimmten Dingen dazu entschlossen, in die Cloud des Herstellers zu gehen, weil er dort seine Sicherheitslücken wahrscheinlich noch am schnellsten und am ehesten managt.
Was meinst du, was sind das für Fälle? Also kannst du ein Beispiel nennen, wo ihr als in
den... Ja, es gibt ja vielleicht Kommunikations- oder Workgroup-Lösungen von namhaften Herstellern, die schon mal Sicherheitslücken haben. Die werden dann auch irgendwann mal geschlossen, dann bekommt man Patches geschickt, dann prüft man die auf Verträglichkeit und installiert die im eigenen Rechenzentrum. Ja. Das hat der gleiche Hersteller aber in seiner eigenen Cloud vielleicht schon längst gemacht. Oder wird auch diese Lücken viel besser überwachen, um sicherzustellen, dass seine Kunden dort nicht getroffen werden. Und deswegen, früher wollte ich immer alles bei uns haben, sagen wir inzwischen bei manchen Dingen von großen Herstellern, wie Workgroup-Lösungen, E-Mail-System oder ähnliches, da ist es vielleicht sinnvoller, dann in die Cloud dieses Herstellers, weil er dort seine Sicherheit für seine Lösung am besten gewährleisten kann, wie wir für unsere Lösung die Sicherheit am besten in unserer Cloud gewährleisten können und CVEs auch am schnellsten dann bei uns eben beheben können. Nicht? Ansonsten muss man es immer noch wieder an den Kunden liefern, dann müssen Kunden das auf ihren System installieren, das machen 100, 200 Kunden gleichzeitig, ist jetzt auch wirtschaftlich nicht so richtig darstellbar. Wir machen es einmal für 100 Kunden in unserer Cloud, geht halt schneller und besser nicht.
Aber es ist natürlich erstmal Invest, ne? Und da wird so ein VC dann sagen, komm, da gibt es andere für, wir konzentrieren das woanders, bevor man erstmal so ein eigenes, ist so euer Rechenzentrum, wenn ich es jetzt richtig verstehe.
Mir ist das ja auch egal, in 5 oder 10 Jahren ist er vielleicht raus. Ich will die nicht alle über einen Kamm scheren. Ne?
Nee, klar.
Die haben ihre Berechtigung und die investieren manchmal ganz tolle Ideen und führen, helfen Firmen. Ich bin ja nicht mit denen in Konkurrenz. Wir sind jetzt auch wieder irgendwo eine Art von VC. Wir haben natürlich andere Werte. Man würde uns vielleicht eher als strategischen Investor bezeichnen. Nicht, wenn wir eine Firma kaufen oder ein Startup, dann wird das bei uns immer integriert. Wir kaufen nicht zu verkaufen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Bei uns redet man immer noch mit der Familie, mit den Besitzern und ja, wie gesagt, ich habe Kunden, mein erster Kunde hat sich vor 2 Wochen in die Rente verabschiedet, nicht?
Wie dein erster Kunde? Was?
Mein erster Kunde im Bereich Software, den ich 1987 gewonnen habe.
Was hast du für den, wer war das? Kannst du sagen, wer das ist? Oder?
Nee, weiß ich jetzt nicht, der will jetzt wahrscheinlich nicht öffentlich sein. Okay. Aber es war, ja, ich habe ja vorhin gesagt, womit ich dann angefangen habe mit dem Whisky und einer der ersten Kunden mit dieser Software, andere sind schon vorher in Rente gegangen, aber da sieht man eben, wie langfristig das ist, wie lange wir für die Kunden auch da sind. Nicht? Und, klar, haben wir auch Haken und Ösen, aber unsere Kunden, was wir auch über 40 Jahre gelernt haben, mit uns
umzugehen. Das passt ja auch alles so zusammen mit dem Whisky und Single Malt, der braucht auch lang und dann kann man den dann trinken, weil man, ne, das ist ja alles ganz schön. Markus, wie ist es denn in der Energiewirtschaft? Ist es da, gab es da auch mal so Wellen? Ich weiß, vor ziemlich langer Zeit haben wir mit diesem Belvis angefangen. Wie war da so die Entwicklung mit den Kunden in der Energiewirtschaft? Ging das immer 1A nach oben oder hat sich das immer ein bisschen verlagert?
Ja, im Prinzip, also schon sehr stark. Ich muss nur noch einen kurzen Einschub machen, bevor das falsch rüberkommt, zum Thema Rechenzentrum. Also wir unterstützen schon auch, ich hatte es ja eben oder hatten wir es auch erzählt, es war nicht nur eine Notfalllösung beim Cyber-Incident, dass wir teilweise auch aus den Hyperscaler-Clouds unsere Software anbieten. Also wenn ein Kunde das wünscht, dann bieten wir den durchaus auch. Ja. Wir sagen nicht, du musst, wenn du Cloud-Software willst, musst du die aus unserem Rechenzentrum haben. Wir bieten das durchaus auch an und können das. Es gibt ja auch Wege, wie man die Software da installiert und so weiter. Also, aber wir sehen eben, wie Klaus das dargestellt hat, da schon auch Vorteile.
Ja, und ihr könnt das ja jetzt auch valide argumentieren. Dann kann der Klaus jetzt mal sagen, so, wie das ist, wenn man so attackiert wird. Und das ist ja das auch das Wertvolle, denke ich, jetzt in der Beratung, dass du es einfach mal erlebt hast. Das ist nicht,
ne? Und man sieht auch, also das ist, das muss man auch noch, also sorry, das kurz nochmal zu dem Thema Ablieger, weil ich, das ist mir auch wichtig. Man sieht auch die Vorstellung von Leuten, die da nicht so, eine, so genau drin sind, ist auch manchmal so, ja, ich gehe dann da irgendwie zu so einem Hyperscaler und klicke mir das System, die haben ja dann auch so schöne Konfiguratoren, klicke mir das zusammen, drücke auf Bestellen und dann ist es da und schon fertig. Ja, also, weil dass die, dass man zum einen ja logischerweise die Software dann hinbringen muss, aber da, damit ist es ja auch noch nicht getan. Man muss die Software dort auch betreuen. Das heißt, man braucht auch ein Staff, ohnehin ein Team, was diese Cloud versteht und weiß, wie man Lösungen im Betrieb dort betreut. Und Kunden, die jetzt zu uns kommen und sagen, ich will eine Cloud-Lösung, die sagen, ich will das aber bei einem Hyperscaler haben, die brauchen ja trotzdem diese Betreuung. Das heißt, wir müssten ohnehin, mal unabhängig vom Blech, bräuchten wir ohnehin ein Team, was diese Betreuung der Software für die Kunden dort machen kann. Ja, also das kann man sich ohnehin nicht sparen, es sei denn, man sagt Kunden komplett, und das wollen wir halt nicht, Kunden komplett, ja, das müsst ihr bei jemandem anders, wir bauen die Software, aber wenn, dann müsst ihr euch halt einen Dienstleister suchen, der das für euch betreut. Aber da sind wir halt, wie Klaus das auch schon dargestellt hat, sehr davon überzeugt, dass es für die Kunden ein Benefit ist, das aus einer Hand von uns zu haben, weil man kennt halt seine eigene Lösung noch am besten, ja, und kann da auch den Kunden am besten helfen. Aber das nur so als Exkurs.
Naja, macht ja, das ist ein guter Exkurs. Ein Punkt da von mir vielleicht noch, was ich immer nicht checke, ich kann das immer nicht so richtig nachvollziehen, dieses eine mega Argument von diesen Cloud-Menschen, die sagen, wir haben nur eine Software, eine einzige Version und die haben alle Kunden und deswegen kann ich sie aus der Cloud allen Kunden also relativ schnell jeden Donnerstag neu zur Verfügung stellen, wie man es von Apps gewohnt ist. Bei Apps kann man aber auch nichts verändern, das ist das Ding, nimm es, friss es oder stirb. Und dann hatten wir aber bei der SIV AG, das machen wir auch immer schon so und der Vorgesetzte macht auch immer schon so und dann bin ich aber einfach immer nicht genug IT-Profi, um dann das, da denke ich immer, ist das wirklich so? Oder ich weiß aber nicht, die Frage dazu stellen. Oder ist es einfach nur Marketing? Was?
Nein, ich glaube, also was damit gemeint ist, also ist jetzt meine Mutmaßung, müsste die Herren natürlich im Zweifel selber nochmal fragen, aber meine Mutmaßung dazu ist, was sie meinen mit machen wir immer schon, ist das, was ich eben sagte. KISS, das hat genau wie eine SIV und genau wie eine Schleupen seit jeher keine Individualprogrammierung gemacht oder nur in ganz großen Ausnahmefällen. Wir haben halt seit langen Jahren Standardsoftware geliefert, wo dieses Grundprinzip, jeder Kunde hat dieselbe Software, erstmal grundsätzlich gilt. Was die wahrscheinlich, genau wie KISS das nicht schon seit 1980 machen, ist ja halt Cloud-Software, ja, weil das gab's da noch nicht. Also das heißt, aus der
Transportweg war dann
irgendwie. Genau, der Transportweg beziehungsweise der Betrieb war halt, das Betriebsmodell war ein anderes früher. Und das hat sich natürlich jetzt auch noch sehr stark jetzt noch gehalten, dass bei vielen Kunden teilweise auch aus strategischen Entscheidungen oder eben diesen Vorbehalten gegen grundsätzlich Cloud-Lösungen und Sicherheit von Cloud-Lösungen Kunden halt gesagt haben, wir kennen diese Software on-premises, wie man ja so schön sagt, im eigenen Rechenzentrum, auf der eigenen IT und das wollen wir so beibehalten und dieses Modell bieten wir grundsätzlich auch weiterhin an, merken aber eben, und das ist das Thema, ne, es ist aus Sicherheitsaspekten und auch für die Kunden, um schnell zu sein, macht es einfach mehr Sinn, diese Cloud-Lösungen stärker zu forcieren und auf sowas zu gehen, weil dort einfach die Möglichkeit der Auslieferung ist halt schneller, als wenn jeder Kunde einzeln das einspielen muss und noch für sich da testet. Und das ist einfach der Weg, den auch sehr, sehr viele Kunden, man merkt richtig, wie das in den letzten Jahren immer stärker geworden ist, dieser Trend. Und diese Vorbehalte werden immer weniger und die Kunden fragen sogar aktiv jetzt danach nach Cloud-Software. Und ich meine, bei einigen, ich nenne sie jetzt mal neuere Anbieter, ist es ja auch so, dass die schon konsequent sagen, unsere Software gibt es sowieso nur aus der Cloud und wenn du die nicht aus der Cloud nimmst, dann kannst du sie gar nicht haben und das wird in diese Richtung sicherlich immer stärker gehen.
Aber wie muss ich mir das nochmal nur kurz vorstellen? Wenn ich jetzt Belbis bei euch kaufe, in der Cloud, so, ist es dann wirklich so, wenn ich jetzt ein Belbis-Testsystem, da habe ich da so eine Stufigkeit, irgendwie ein paar Testsysteme, Produktivsystem, ist es dann, wenn ich in der Cloud das mache, habe ich dann auch so einen Button bei Belbis, ein neues Update ist da, ich drücke drauf, da kommt so ein Balken,
und das ist da. Nee, da sind wir ja genau bei dem, wo ich sagte, man braucht eine Staff, die Betrieb macht. Also in Cloud-Modellen ist es ja nicht so, dass der Kunde jetzt klickt, ich mache jetzt das Update, sondern wir sorgen im Hintergrund dafür, dass diese Cloud-Software als Anbieter, dass die aktuell ist. Es ist ja so ähnlich, sag mal, klasse, kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt bei dem großen Warenhaus mit A am Anfang einkaufen gehst auf der Webseite, da kriegst du ja auch nicht mit, ob deren Webshop aktualisiert wurde oder du drückst ja nicht, jetzt bitte den Webshop aktualisieren, okay. Sondern im Hintergrund kriegst du irgendein Update eingestellt und dann ist irgendwie der Warenkorb ist auf einmal anders gestaltet, als es vorher war. Und genau. So okay. Läuft das bei Cloud-Software, das wird im Hintergrund von dem Betreiber der Software wird das eingespielt.
In dem Moment, wo ich es aufrufe, ist das Aktuellste dann da. Ne? Genau. Aber es hat ja schon auch immer so IT-architektonische Implikationen, weil, ne, also, dass die jetzt jeden Button updaten können oder jedes Feld, ja. Die müssen ja nicht immer das ganze Ding ausrollen. Ja. Wie habt ihr denn das gemacht bei Kiste? Ihr hattet doch wahrscheinlich auch so Monolithen oder und den musstet ihr erstmal klein hacken. Wie hat sich das bei euch entwickelt?
Ja, ich denke, da kann ich mich wahrscheinlich so den Vorrennen. Ich hab tatsächlich ja die Podcasts auch ein bisschen mal reingehört, was du mit den anderen erzählt hast und kann ich nur Ähnliches berichten, was die gesagt hat. Man es ist richtig, ne? Aus der Historie gibt's einen Monolithen und neuere Softwarearchitekturen setzen halt mehr auf diese, ich nenne es jetzt mal, ich bin kein Softwareentwickler, deshalb ich hoffe, das passt alles, sind eben so Service-Architekturen, Microservice-Architekturen, wo man das eben etwas kleiner schneidet und mit entsprechenden Schnittstellen versieht. Und die kleineren Module dann aneinander darüber koppelt. Und in diesen Architekturen ist es dann auch einfach möglich, diese Web-Applikationen zu bauen und zur Verfügung zu stellen. Und auf dieser Basis passiert das. Und auf dieser Basis passiert auch schon seit vielen Jahren bei KISS das eine Erneuerung der Software, wo wir sukzessive alles, was wir neu machen, auf den neuen Architekturen basiert. Und die alten Dinge, nenne ich es jetzt mal, diese Monolithen, was man davon noch braucht, das wird halt gegebenenfalls auch über Schnittstellen, über APIs angebunden. Und dieser Big Bang-Ansatz, du hast das vorhin im Vorgespräch, hattest du das mal so viel Sand gesagt, konnte man die drei Monate Cyber-Incident nicht nutzen, um mal kurz die Software neu zu programmieren. Also das ist jeder, der das schon mal überlegt oder konzipiert hat, weiß, dass das schlichtweg nicht möglich ist, weil dafür ist viel zu viel Know-how da drin und wie zu viele Details in der Software. Man kann das selbst mit einem größeren Team nicht mal eben neu schreiben. Und dazu kommt ja auch noch, dass sich der Markt ja permanent so dynamisch weiterentwickelt. Wenn man also sich mal einschließt und eine Parallelentwicklung macht, hat man ja trotzdem noch Kunden, die aktuellsten Marktgeschehnisse in der Software abgebildet haben wollen und diese Parallelentwicklung, das ist einfach nicht wirtschaftlich darstellbar.
Klaus, wie guckst du auf diese IT-architektonischen Dinge? Du bist jetzt Softwareentwickler. Bist du da noch nah dran? Sprichst du nochmal mit euren Entwicklern, mit den Chefentwicklern, so was da so abgeht? Oder sagst du, komm, ich weiß nicht, ich bin angefangen, weiß gar nicht, mit welchen Architekturen du angefangen bist, welche Stichworte man da so raushauen muss. Irgendwie Client-Server, Großrechner, Fortran hast du eben entwickelt. Aber
Client-Server war so die Anfänge, das war damals noch Unix, Ulprix.
Und dein erster Rechner beim Volker war es der ZX81 und bei dir?
Das war die Apple Lisa. Dann ein Duett 16, das war ein Intel 8088, dann später der Co-Prozessor dazu, weil wir Techniker sind.
Ja.
Ja, aber ich habe mit Apple angefangen.
Okay, mit Apple.
Die Aachen von Hand zusammengebaut, das waren kompatible Apple-Rechner.
Ja, die waren noch richtig, das war nicht das Ding mit dem Holzbrett, das war das erste, aber die Lisa, die kam schon relativ schnell dahinter, ne?
Lisa, ja, und danach gab es ja dann diese Cubes.
Ja.
Also
okay, aber
war komplett mitgemacht.
Ja.
Aber doch, ich rede schon noch mit den Entwicklern und versuche das auch zu verstehen. Muss aber auch ehrlich sagen, dazu ist die Welt viel zu vielfältig. Wir haben heute Spezialisten, die sich mit den verschiedenen Technologien beschäftigen. Wir haben Softwarearchitekten, die das genauer verstehen. Aber das Ziel ist jetzt bei dem Umbau oder der Erneuerung unserer Software, dass eben alles web- und cloudfähig und mehr mandantenfähig wird, damit wir dann, wenn die Kunden das wünschen, eben auch diese Skalierungseffekte in der Cloud heben können. Prominentes Beispiel ist da RD2 bei uns im Rechenzentrum. Oder
RD2, was ist das?
Redispatch.
Ah, okay, genau. Okay, Redispatch.
Ja, genau. Hm? Und, das machen wir jetzt in den verschiedenen Business Units. Also das Ziel ist in Zukunft eigentlich nur noch web- und cloudfähige Lösungen zu haben. Wir gehen aber davon aus, dass wir mindestens noch 5 bis 10 Jahre, vielleicht sogar länger, auch Lösungen brauchen, die wir, auch wenn sie webfähig sind, nicht nur in der Cloud, sondern auch on-premise beim Kunden installieren können. Das betrifft vor allen Dingen die großen Installationen. Wir sprechen dann immer von Enterprise Application, also gerade nationale Kunden oder supranationale Kunden von uns bestehen eigentlich in der Regel immer noch auf einer Installation in ihrem Rechenzentrum.
Okay. Ja, da möchte ich gleich mal auch mal reingehen in die Kunden vielleicht. Eine Frage, das hatte ich jetzt bei Wilken auch gestellt, nochmal vielleicht auch Markus, nochmal eure Software. Was mir immer auffällt bei all diesen Energie-IT-Anbietern, dass die ganze Software, ich sehe die überhaupt nicht auf der Website. Ich sehe gar nichts. Ich sehe immer nur irgendwelchen Text, aber ich sehe überhaupt keine Oberfläche. Ich sehe nicht, keine Videos, wo man sagt, oh, das sieht alles irgendwie, da arbeitet jemand mit und das ist richtig sexy. Da habe ich Bock drauf, das zu klicken, weil mich das anmacht. Habt ihr eine Erklärung, warum das so ist? Ist es so geil, dass ihr es nicht zeigen wollt? Oder?
Ja. Nein. Also, das ist ein guter. Nee, wir arbeiten intern mal gerade auch an einem Relaunch unserer Webseite. Da wird man sowas integrieren können. Ich kann dir aber, wenn du magst, ich kann sehr empfehlen, wir haben, Kistas hat tatsächlich auch einen YouTube-Kanal, der wird noch nicht ganz intensiv bespielt, aber auf dem YouTube-Kanal der Kistas AG findest du wunderbare Videos, wo du das den neuen Makro-Adressbuch-Service von Kistas, mit dem man unter anderem den sogenannten Parting-Prozess, der jetzt zum 1.10. live, da geht es um den Austausch von Kommunikationsdaten, da findest du wunderbare Videos, wo sogar vorgeführt wird, wie die Software funktioniert. Und das ist ein wunderbares Beispiel auch für einen solchen Cloud-Service, über den wir vorhin sprachen, den wir also in unserer Cloud für alle Kunden auf einem System anbieten. Da gibt es sogar ein Self-Onboarding. Man kann sogar kostenlos, um die Werbetrommel zu rühren, sich da einmal registrieren. Und kann dann diese Version kann man ausprobieren einfach. Ja, man kann... Okay. Kann das Look and Feel sich live anschauen.
Also ich sehe das jetzt schon, finde ich cool. Ja, gut.
Und in diese Richtung, ne, also das kann ich ganz klar sagen, wir erneuern uns ständig selber und es ist auch klar, dass das Kunden, die wollen nicht mehr, wie das früher mal üblich war, zu so einer Software, dann kriegt man so ein 500-Seiten-Handbuch, was man sich dann durchlesen kann, irgendwie bei einer Flasche Wein oder sonst wie. Das will keiner mehr. Natürlich muss man sowas, ne? Die Kunden wollen möglichst so kleine Erklärvideos auch als Software-Dokumentation haben, wie funktioniert was, kleine Tutorials. Und da arbeiten wir natürlich auch mit unserer Doku-Abteilung daran, dass wir da in diese Richtung kommen und sowas für unsere Software anbieten.
Habt ihr dann UX-Designer auch eigentlich, die nur so Oberflächendesign?
Ja, genau, haben wir auch, genau. Ist aber auch eine Spezies, die man nicht so einfach findet, nicht? Also wir, wie viele andere Softwareunternehmen, haben auch viele offene Stellen.
Ja, ich habe es gesehen bei euch. Ich kann euch aber noch sagen, der Dominik von Wilken sagte so als Grund auch, ja, also in der Regel spricht man halt mit Einkäufern, ne? Und die wollen halt irgendwie Sachen abhaken, irgendwie, sie wollen so, das war so seine Erklärung, warum sie nicht so auf hübsche Bilder gehen, weil der Anwender so nach dem Motto, ne, das ist, also wenn der Einkäufer das.
Naja, das kann sein, aber ich glaube, bei uns ist es eben auch die Komplexität, die eben schwierig macht, dass mal eben Leute fahren ja nur ein paar Sekunden auf einer Webseite, um da dann das Ziel dieser Software herüberzubringen. Nicht letztendlich sind wir ja alle in dieser Komplexitätsfalle, nicht? Der Energiewende, das ist alles nicht mehr so einfach. Da muss man viele Dinge unter einen Hut bringen und das mal eben in einem Bild oder in einem Screendump unterzubringen, das ist verdammt schwierig.
Ja, aber wenn du so ein Apple-Fan bist, erst erste Stunde, wenn ich mich da runterscrolle, dann machen mich die Bilder, dann möchte ich allein schon das haben, weil das geil fotografiert ist, so, ne?
Ja, aber wie gesagt, ich habe mit dem Apple angefangen, ich bin jetzt nicht der Apple.
Okay, du bist raus.
Wir haben die Geschichte von Apple über Unix, nicht? Ja. Heute sind ja Apple auch Unix-Systeme, aber Leute sind wir unter Windows unterwegs. Ich glaube, wir selber sind heute, glaube ich, nicht mehr so der Apple. Wir sind eher das Windows, das funktioniert, ist vielleicht nicht immer so sexy wie ein Apple, aber funktioniert dafür immer. Und
bei Apple ist es ja aber so, da funktioniert es und ist sexy, ne? Meistens. Aber okay.
Aber ich glaube, ich habe beides und
ich glaube, der Vergleich, also was Klaus also, meinte mit dem, es ist auch schwer, das, diese Komplexität zu präsentieren. Denn bei Apple ist es ja, ich sag mal, so ein iPhone, ja, das ist als Produkt ja relativ klar, was es kann. Also inzwischen, das muss da keinem erklären. Du weißt, das ist ein Smartphone, das kann telefonieren, ja, das kann
aber auch Consumer-Markt.
Du kannst Apps, das ist halt, ne, und ne, dann eine Software, die jetzt irgendwie Short-Term-Trading an irgendwelchen europäischen Energiebörsen, das, klar, die Fachleute kennen das auch und denen brauchst du das auch nicht großartig erklären, aber das halt sozusagen in einem 10-Sekunden-Reel irgendwo ist nicht ganz einfach. Aber wie ich eben gesagt habe, ich denke, wir gehen in die Richtung, wir werden auch die Webseite, die wird gerade auch rund erneuert, weil wir uns dessen auch bewusst sind, dass gerade, und da komme ich auf das Zitat, was du gesagt hast, vielleicht, wenn das Neue ist, dann haben wir nur unser Marketing zu schlecht gemacht. Ich glaube, das gilt ein Stück weit für KISS, das vielleicht auch, zumindest, ich will jetzt unsere Marketingabteilung hier nicht kritisieren, um Gottes Willen, mit denen arbeite ich sehr gut zusammen. Und ich glaube, wir haben da alle ein Interesse, das noch, den Kunden noch besser und noch komfortabler darzustellen, was wir können und was wir machen. Und da gehört sicherlich auch zu, mal die Software zu zeigen. Also wir haben da nicht per se was dagegen, weil wir sagen, das ist jetzt so geheim, dass das keiner sehen darf, um Gottes Willen. Ich glaube, am Ende nachprogrammieren ist halt nicht so einfach bei so einer Software. Und es muss den Kunden ansprechen. Und das ist das, woran wir ja neben der technologischen Erneuerung unserer Software, die man eh permanent hat, die haben übrigens auch solche Start- oder Scale-Ups schon, die hat man permanent, wenn man in der IT unterwegs ist. Aber neben dieser technologischen Erneuerung arbeiten wir auch daran, dass die Software letzten Endes einfacher bedienbar wird. Ja, diese Komplexität eigentlich möglichst vor dem Kunden zu verstecken. Und das sind, glaube ich, so die Themen, die alle umtreiben im Markt, die Komplexität ist für den Anwender einfach machen, ihm durch die Prozesse, die er abwickeln muss, durchzuführen. Da braucht man so Leute wie UX, UI-Designer, die das halt können, solche, sag mal, Buchungsstrecken, wie man das halt bei so einem Warenkorb kennt, das transferiert auf so Energiewirtschaftsapplikationen. Was sind die Tagesprozesse, die derjenige durchlebt und wie kann man ihn die möglichst einfach gestalten? Und da kommt natürlich auch direkt immer das Thema Automatisierung. Wie schafft man es halt, möglichst alle Standardarbeiten, die eh nur lästig sind und die aber so durchlaufen, vom Anwender wegzunehmen und das im Hintergrund ablaufen zu lassen und ihm quasi nur die Sachen hochpoppen zu lassen, wo seine Expertise und seine Entscheidung letzten Endes gefragt ist. Und das, daran arbeiten wir, unsere Software so zu gestalten. Da sind wir auch schon relativ weit in vielen Bereichen gekommen, wo wir eben diese Weblösung genauso prozessorientiert anbieten können, den Kunden schon. Und da kriegen wir auch, glaube ich, sehr gutes Feedback von den Kunden zu.
Vielleicht so, ich meine, ihr habt jetzt 29 Abonnenten, ne? Da ist noch Luft nach oben, aber ihr habt immerhin schon mal Videos, die anderen weiß ich gar nicht so genau, aber vielleicht ja, einfach mal.
Abonnenten, also das müssten, glaube ich, mehr sein.
Ich sehe hier, ich bin ja live drauf. Ja. Hier ist das AG 29 Abonnenten. Ich meine, das ist ein Anfang.
So, hier gab es offenbar ein kleines Missverständnis. Ich meinte mit den 29 Abonnenten die Abonnenten auf dem YouTube-Kanal von KISS.DES und der Markus meinte das Video auf YouTube über den neuen Marco-Adressbuch-Service hat 300 Mitglieder. Das war so ein bisschen die Verwirrung an dieser Stelle.
Nur so, vielleicht kann der Klaus einfach mal da durchführen und klicken und dazu sprechen. Ich glaube, dann wird es noch so als Idee für lange Winterabende. Okay, gut. Das war meine kleine persönliche Kiste. Aber eure Kunden jetzt nochmal, Energiewirtschaft. Wen nennt ihr dann immer so als Kunden, die ihr nennen wollt, wo ihr sagt, KISS.DES, Energiewirtschaft läuft sehr gut referenzmäßig bei wem? Was nennt ihr da? Oder pickt mal, gebt mir mal ein, zwei Kunden aus klein, mittel, groß, die eure Sachen.
Also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, wir haben Kunden von wirklich die ganze Bandbreite von dem kleinen Stadtwerk angefangen bis hin zu Dienstleistern, die für Stadtwerke in Dienstleistung die Software erbringen. Deshalb ist auch dieses ganze Thema, ja, man nennt es ja so Mandantenmodell, mehr Mandantenfähigkeit, mehr Kundenfähigkeit. Mhm. Kein Neues für KISS, das jetzt irgendwie ist noch nicht gekoppelt an Cloud-Lösungen. Wir haben das schon immer, das auf Dienstleister für Stadtwerke, dass wir für die Software schreiben. Dann arbeiten wir mit Industriekunden zusammen, Das sind so die größten, die einem da so einfallen, die auch in Deutschland sind. Das sind definitiv auch, mit denen arbeiten wir da zusammen.
Aber so viele sieht man jetzt nicht. Referenzen habe ich jetzt nicht so auf eurer Seite.
Ja, die Kunden dürfen wir auch eigentlich nicht nennen. Also es gibt ja immer Geheimhaltungsvereinbarungen und unser Stil ist es hier, dass wir, wenn wir Kunden erwähnen, auch vorher fragen, ob wir sie erwähnen dürfen.
Und fragt er sie nie oder sagen die immer nein?
Also wenn, natürlich müssen wir ja auch bei Ausschreibungen Referenzen nennen.
Genau. Aber den ich jetzt genannt habe, es gibt ja Pressemitteilungen, die KISAS auch rausgibt. Und zuletzt hat auch ein großer Kunde, ich benenne ihn dann jetzt mal nicht, aber da gab es eine Pressemitteilung von einem sehr großen Energieunternehmen, was jetzt zuletzt auch viel in den Medien war, weil der deutsche Staat da unterwegs war. Da gab es eine Pressemeldung von denen, die den erfolgreichen Launch eines KISAS-Systems bekannt gegeben haben. Und also dann aber schon auch die ganz Großen sind Kunden von uns.
Also von bis, sagt er, ja, okay. Also ich wollte halt so ein bisschen im Kopf ein Beispiel durchgehen, um euch zu fragen, vor welchem Problem die jetzt eigentlich aus eurer Sicht stecken, diese Kunden, und wo ihr gerade helfen müsst. Was ist so eure Sicht auf den Markt für so ein, meinetwegen, kleines Stadtwerk oder auch ein Regionalversorger oder so eine Rheinenergie? Gibt es da irgendwie Muster, die ihr so für euch erkannt habt, wo ihr sagt, da geht der Markt hin, da stehen diese Player, da müssen sie hin und so müssen wir sie unterstützen, dass wir da mal so ein bisschen einsteigen. Wie seht ihr eure Kunden? Sagt ihr?
Ja gut, ich glaube, da muss man ja die Kundengruppen dann wieder ein bisschen klassifizieren. Ja,
fangen wir mal beim Kleinen an.
Ein Handelkunde hat andere Anforderungen als ein Kunde, der unser Energiedatenmanagement zum Beispiel im Vertrieb nutzt oder die Marktkommunikation, der zum Beispiel dann interessiert ist, dass die Marktkommunikation regelmäßig geupdatet wird, nicht? Und
aber was ist mit dieser ganzen, die ganze Energiewelt wird dezentral. Also das ist ja so ein Megatrend, der betrifft ja alle. Ne? Alle Marktrollen haben viel mehr Zeug, viel kleinteiliger, nicht immer nur eine Richtung, sondern verschiedene Richtungen. Wie merkt ihr das bei euren Kunden? Oder kommt es noch gar nicht so an, dass die sagen, hey, ich krieg's nicht mehr hin oder es wird zu komplex, ich brauche neue Lösungen, brauche irgendwie mehr Unterstützung.
Was ich da jetzt von zuletzt vielleicht gerade berichten kann. Also erstens merkt man, dass diese immer weiter steigende Komplexität im Energiemarkt schon gerade den Kleinen natürlich zu schaffen macht. Das sind kleine Stadtwerke, die eine Handvoll Mitarbeitenden haben, die natürlich sich auch nicht immer mit den immer neuen Themen auseinandersetzen können neben dem Tagesgeschäft. Und das merkt man. Und das sind eben zum einen die Fachthemen, aber dann auch, wir sprachen schon über IT und Cloud und so weiter. Und da denke ich, wird es schon den Trend geben, dass die, den sehen wir, dass die Kunden dann verstärkt Cloud-Lösungen bevorzugen und auf sowas wechseln. Oder aber auch, und das den Trend gibt es sicherlich auch, dass man sich dann Dienstleister sucht, die das operative Geschäft für einen übernehmen.
Und je kleinteiliger die Welt wird, desto mehr müssen wir ja auch durch unsere Software durchschleusen, mehr Entnahmestellen, mehr Einspeisestellen. Das heißt, das wird sicherlich auch nochmal hier und da vielleicht auch sogar eine Herausforderung werden. Nicht? Es gibt ganz große Marktteilnehmer, die auch planen, Millionen oder zig Millionen Entnahmestellen dann in Europa zu betreiben.
Nicht? Ja, geht ihr denn das voll mit oder sagt ihr auch, irgendwo habt ihr eine Grenze, so ein bisschen der Volker meint, irgendwann wird...
Gehen, das ist noch manchmal hier und da eine Herausforderung, aber das Ziel ist, dass unsere Technologien auch die ganz großen Mengengerüste in Zeit bearbeiten werden können.
Ein Beispiel, glaube ich, fällt mir jetzt ein, dieses vertrieblich habt ihr dieses Regionalstrom-Ding da mit drin, ne? Also auch schon so ein bisschen...
Das ist zum Beispiel eine spannende Lösung. Du fragst ja, was sind so die Herausforderungen für die Unternehmen? Und da merkt man gerade so diese Regionalstromvermarktung und überhaupt im Moment für Energievertriebe ist, glaube ich, im Moment das Thema Neukundengewinnung ganz heikel ist. Ja, da haben wir ja Kunden, die sagen, wir wollen gerade gar keine Neukunden gewinnen aufgrund der Preislage am Markt. Und die auch sagen, ja, wenn wir jetzt da so einen Regionalstromtarif, der ist ja mit den Erneuerbaren dann so günstig, den können wir gerade gar nicht anbieten. Ja. Ja. Und das sind natürlich Themen, die auch gerade die Energievertriebe gerade umtreiben, diese Beschaffungslage. Und da gibt's die Gewinner und Verlierer, würde ich mal sagen, die sich längerfristig eingedeckt hatten, die profitieren natürlich jetzt auch teilweise von den Preisen und andere, die haben da jetzt echt zu kämpfen. Weil sie eben short waren und jetzt für teures Geld an den Märkten die Energie beschaffen müssen.
Geht ihr denn so ein bisschen Wartet ihr, bis die Kunden auf euch zukommen und solche Probleme schildern, oder habt ihr für eure Kundengruppen auch selbst so eine Vision entwickelt, wo ihr denkt, dass sie hin müssten und seid auch proaktiv oder wie?
Ja, also
beides.
Ja, beides. Also auf jeden Fall, ja, wir haben eine Vision, wir haben eine Roadmap. Und wir haben mit unseren Kunden auch Gemeinschaften und diskutieren Dinge, so dass wir also auch uns die Anforderungen des Kunden versuchen früh abzuholen. Die Herausforderung ist, das dann immer umzusetzen und das in der Zeit zu schaffen bei mangelnden Ressourcen nicht. Aber doch, das ist auf jeden Fall bei uns ein Standardprozess. Mindestens einmal mit manchen Kundengruppen in manchen Lösungsbereichen ist es auch öfters pro Jahr.
Ja, definitiv.
Also die Anforderungen des Kunden dort abzuholen, nicht? Das haben wir früher mal Entwicklerbeirat genannt, Neurodeutsch wird es heute auch Voice of Customer genannt, aber das ist das Feedback, das wir auf jeden Fall auch bei uns in der Roadmap dann immer berücksichtigen.
Also das sind zum Beispiel Dinge, also was das angeht, wir arbeiten in vielen Bereichen ja auch, wie man so schön jetzt sagt, agil, mit agilen Teams. Und es gibt auch das Angebot in vielen Lösungsbereichen, dass die Kunden mit den Sprint-Reviews kommen, ja, dass die sich das angucken können. Also auch so zu dem Thema, ne, kann man die Lösung auch irgendwo mal sehen, ja. Also unseren Kunden bieten wir das natürlich an und zeigen denen auch, was wir da tun, weil wir natürlich sehr, sehr gerne das Feedback dann auch entgegennehmen für die Lösung und ob wir da auf dem richtigen Weg sind. Und das ist schon sehr wichtig, das auch zu machen.
Habt ihr, wenn ihr mir eure Roadmap mal kurz eine kleine Kostprobe oder irgendwas ein bisschen für mich aufmacht, es gibt ja so diese eine Situation, die man auch beim Habeck sieht in den beiden Staatssekretären. Der Patrick Reichen, glaube ich, der denkt daran, ja, wir machen erneuerbar, aber das wird alles so auch wieder eher zentral gemacht, in großen erneuerbaren Standorten, irgendwie auf der Nord- oder Ostsee, große Parks gebündelt und dann wird das so verteilt. So ein bisschen wie das Fossile, vielleicht ein bisschen mehr Standorte, aber doch so ähnlich. Und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, nee, das wird alles millionenfach ganz klein also verteilt in ganz Deutschland. Jedes Haus, jede Einheit ist ein Energieerzeuger, ein Prosumer halt, wie man so sagt. Wo hängt ihr eher so? Eher so bei dem Patrick Reichen oder ich glaube, ein anderer Staatssekretär oder eine Sekretärin, die ich jetzt nicht kenne, ist auf der anderen Seite unterwegs. Was ist da euer Roadmap? Wo?
Na gut, also wir haben jetzt durch unsere Roadmap nicht uns auf das eine oder andere Szenario festgelegt. Ich bin davon überzeugt, es wird beides geben. Es wird auf der einen Seite die großen Windparks geben. Das Thema, dass wir die Energie dann von oben weiter verteilen müssen. Auf der anderen Seite werden wir alle zu Prosumern und viele, also wir sind hier in der Straße, dem sogenannten Silicon Valley von Aachen in der Pascalstraße, vieles auf der Straße. Jeder von uns versucht jetzt hier eben noch mehr Photovoltaik aufs Dach, vielleicht auch hier und da mal mit einer Windmühle noch spielen. Da werden wir dann zu Prosumern und ich denke, das kommt alles zusammen, egal wie groß der Windenergiepark im Norden ist. Grundsätzlich werden wir so einen zellularen Ansatz hier in Deutschland haben, viele kleine Zellen, in denen produziert wird, die wir auch erstmal versuchen müssen, in der Zelle ins Gleichgewicht zu bringen zwischen Bedarf und Erzeugung. Und wenn das nicht klappt, kommt dann eben irgendwann noch der große Windpark mit seinen Transportleitungen rein, der dann die Energie vom Norden in den Süden vielleicht transportiert. Und insofern glaube ich auch nicht, dass sich das ausschließt, sondern das eine wird wahrscheinlich ohne das andere nicht möglich sein. Und wir werden beides unterstützen, nicht? Wir arbeiten in Südostasien auch in Projekten, wo es viele Inseln gibt, wo jede kleine Insel in sich autark sein muss, wo dieser zellulare Ansatz auch bildlich spürbar wird, weil man eben vor Ort gegebenenfalls, wenn es mit der Sonne und dem Wind nicht geht, auch nur den Diesel hat, nicht? Und die Leitung manchmal viel zu schwierig ist.
Gibt es auch so ein Belvis da für so eine Südseeinsel? Da hacken auch Leute in so einem Belvis rum? Kann ich kaum glauben.
Tatsächlich, ja, gibt es auch dort Pipeline-Management-Systeme. Ja, doch. Also es gibt eigentlich keinen Kontinent mehr, auf dem wir nicht sind.
Das ist eine starke Aussage, klar. Das
wird auch mit Temperatur geprüft von minus 30 oder 40 bis plus. Ja.
Genau, es läuft immer, wie bei den Autos, die so im Winter getestet werden. Aber ich meine, na klar, du hast, also beides ist wahrscheinlich auch richtig. Genau. Die streiten sich natürlich jetzt so ein bisschen um die Prio, ne? Also fange ich jetzt an, die Mieterstromgesetze zu lockern, ne? Was so das Prosumer-Riegel oder baue ich jetzt diese Transportleitung? Und da sagen, hör auf mit deiner Transportleitung, das kommt eh nie, das dauert viel zu lange.
Ja, genau.
Das ist die Politik, die so links, rechts klettert.
Ja.
Ja, Markus. Aber ich denke auch, dass man tatsächlich, also auch wenn das jetzt vielleicht für dich nach einer ausweichenden Antwort klingt, aber ich glaube, es ist einfach Fakt, dass man beides braucht. Und ich kann dazu auch sagen, ich war letzte Woche, hatten wir hier in Aachen, gab es eine Tagung von der sogenannten Forschungsgesellschaft Energie. Das ist ein Verein, wo zahlreiche Energiemarktunternehmen Mitglied sind, die es aus der Aachener Uni entstanden ist. Das ist da auch Mitglied. Und da gab es eben eine größere Tagung, wo auch der vom Service von der Bundesnetzagentur und König und Stefan Kapferer von den großen ÖNBs und so. Und da ging es auch genau um diese Themen natürlich. Und das ist was, wo man eigentlich aus meiner Sicht sehr stark auch mitnimmt. Man kann nicht ein Entweder-Oder machen, Integration der erneuerbaren Energien oder Netzausbau, sondern man braucht beides. Und und ich glaube, das ergänzt sich auch insoweit, dass man da auch gar nicht priorisieren muss und sagen kann, wir können jetzt nur das eine oder das andere machen. Und leider ist es aber so, und das ist ja, denke ich, auch medial genug Thema, ja, dass es noch genug bürokratische Hindernisse gibt, die im Moment dazu führen, dass man nicht so schnell vorankommt, wie man eigentlich müsste. Aber das sind natürlich Sachen, wo KISS das jetzt relativ wenig zu beitragen kann. Wir sind aber, wie schon gesagt, immer bei den innovativen Themen natürlich mit unterwegs. Und was sind das für Themen, die wir da so sehen? Das ist natürlich das Thema Redispatching, haben wir schon angesprochen, wo ja auch klar ist, dass das jetzt das Redispatch 2 ist, auf 100 MW und wir sind beteiligt an einem Forschungsprojekt zum Redispatch 3, wo auch darüber gesprochen wird, diese Grenze weiter abzusenken und genau diese Steuerung, wie Klaus das gesagt hat, in den kleinen Zellen schon mal hinzubekommen. Und dann nur noch nach oben das weiter zu verlagern, wenn es dann sein muss. Und dieses ganze Thema Steuerung und Flexibilitätsmanagement ist eben auch eins, wo sich KISS das schon seit Jahren engagiert. Wir haben in Deutschland ist ja der Smart Meter Rollout leider nach wie vor schleppend, aber es gibt ja Länder, die ja weiter sind. Und dieses ganze Thema, dieses Managen von Flexibilitäten und Steuern dieser Einspeisung und Lasten, das ist eins, wo wir auch schon Lösungen anbieten. Für Kunden in der Schweiz sind wir da unterwegs. Und das wird sich noch entwickeln, diese nächsten Jahre. Und das ist sicherlich ein Thema, was wir in Zukunft stark sehen. Das ist aber, glaube ich, auch kein Geheimnis.
Was wäre für dich so die größte Veränderung für so ein normales Stadtwerk in 10 Jahren gegenüber heute? Was denkst du, wird man rückblickend sagen, ja, das ist komplett anders geworden in den letzten 10 Jahren hier bei uns, bei den Stadtwerken in Neumünster, da wo ich herkomme?
Ja, also mein Eindruck ist da, wie ich eben schon ausgeführt habe, dass diese Themenvielfalt, denke ich, dazu führen wird, dass sich da stärker Kooperationen ergeben oder eben Leute über Dienstleister ihr Geschäft abwickeln müssen und sich vielleicht einige, ja, dass man sich zumindest als kleineres Stadtwerk überlegt, bei welchen Themen man wirklich selbst mitspielen will. Und ich sag mal, die kleineren Stadtwerke haben ja auch sehr stark diesen Versorgungsauftrag, diesen regionalen Versorgungsauftrag. Die sind dann ja nicht nur mit den Energiemarktthemen, sagen wir jetzt mal, beschäftigt und Ausbau erneuerbar. Da gibt's ja dann auch so Themen wie ÖPNV, Bäderbetrieb etc., die ja auch noch so ein paar andere Themen neben dem Energiemarkt, sage ich mal, auf dem Schirm, die auch regional, glaube ich, sehr wichtig sind, dass diese Rolle da jemand wahrnimmt. Und dann kann ich mir vorstellen, dass halt Teile von den Energiemarktthemen vielleicht dann, dass man sich da eher Kooperationen sucht.
Ja.
In der Form auch immer. Das merken wir auch. Wir bieten zum Beispiel im Bereich Smart Meter Gateway Administration bieten wir halt auch inzwischen Kunden an, dass wir diese Administration für die übernehmen, weil man diesen Trend, man braucht eigentlich Dienstleister, der nicht nur Software liefert, sondern auch Prozesse mit abwickelt, der ist auf jeden Fall zu sehen. Und ich glaube, das liegt eben auch an diesem Fachkräftemangel, der da ist und wo genau wie wir auch alle am Markt eigentlich Leute suchen, die überhaupt noch diese Themen bedienen können. Und,
jetzt ist ja eure Vision Wegbereiter für die intelligente Nutzung erneuerbarer Energien. Richtig, ne? Ist die aktuelle. Welche von euren Produkten im Energiemarkt erfüllt das dann so am ehesten aus eurer Sicht? Gibt es da es gibt Produkte, die erfüllen alles fossil, alle Energien werden mit Zeitreihen abgebildet, aber welches Produkt würdet ihr sagen, hilft jetzt am meisten aktuell, erneuerbare Energien intelligent zu nutzen?
Ja gut, es ist eigentlich schon das Lösungsportfolio, was man da braucht, nicht? Dazu zählt natürlich erstmal die zentrale Datendrehscheibe, das Zeitraummanagement, um überhaupt alle marktrelevanten Daten zu sammeln, zu analysieren. Dann die Modell- und Prognosetechnologien, die Optimierungstechnologien, das virtuelle Kraftwerksmanagement, das Flexibilitätsmanagement und dieses. Es ist ja dann auch am Ende des Tages nicht ein Produkt, das die Lösung dort darstellt, sondern die Lösung, die aus verschiedenen Funktionen dieser verschiedenen Module besteht. Und da glauben wir, dass wir mit diesem Lösungsansatz auch richtig unterwegs sind. Das wird nicht das eine glückselig machende Produkt sein. Und um auf die vorhergehende Frage das gleich auch mal anzuschließen, nicht? Die Stadtwerke werden ja auch in 10 Jahren uns immer noch mit Energie, mit Wasser versorgen, vielleicht aber nicht mehr so viel Energie. Vielleicht werden sie eben auch dann mehr der Know-how-Träger und der Experte sein, der die Prosumer berät, wie sie denn dann die letzten Lücken füllen und wie sie die Energie zum Nachbarn transportieren. Und dann brauchen sie eben Werkzeuge, die ihnen dabei helfen, das auch effizient und effektiv zu machen. Und das ist dort eben das Ziel, mit unseren Werkzeugen dort eben die entsprechenden Unterstützungen zu liefern, so dass sie das dann richtig betreiben können.
Werdet ihr dann auch mal politisch und sagt, nee, du kriegst meine Tools nicht für die Abwicklung fossiler Energien, weil ne, wir müssen jetzt mal umschalten?
Da, damals, vor 40 Jahren, wir sind, nein.
Im Rahmen des Grundgesetzes, ne, so auf
völlig diskriminierungsfrei und offen unterwegs. Und ich glaube auch nicht, dass das uns oder unseren Kunden helfen würde. Zur Not muss ich eben, also auch wir haben hier einen Notstromdiesel für unser Bürogebäude, der verbrennt Heizöl beziehungsweise Diesel. Und das geht dann auch nicht anders, wenn keine andere Energieform oder irgendein anderer Schaden im Netz da ist. Dann ist das eben so notwendig, um den Betrieb sicherzustellen. Deswegen glaube ich, darf man das auch gar nicht so hart sehen. Und wir sehen es auf jeden Fall nicht so. Wir sind da völlig offen und werden uns da nie politisch irgendwie auf eine Seite schlagen.
Aber für euch als Unternehmen, wie macht ihr das mit dem, sag ich mal, seid ihr auch 1,5 Grad konform, kisst das an sich und habt irgendwie so eine Policy, wie ihr in euren Scopes möglichst wenig CO2-Fußabdrücke hinterlassen könnt?
Ja, genau. Wir wollen den CO2-Footprint sukzessive reduzieren. Alle eigenen Bürogebäude sind oder werden mit Erneuerbaren ausgestattet. Sprich, der Neubau in Oldenburg hat schon PV. Da wird jetzt eben überlegt, das weiter auszubauen. Die Neubauten hier in Aachen auch. Das wird jetzt natürlich weiter ausgebaut, auf vorhandene Gebäude ausgedehnt. Wir reden über den kompletten Umbau unserer Fahrzeugflotte auf E-Mobilität. Aber das ist jetzt nichts, womit ich jetzt über die Dörfer gehe. Das macht, glaube ich, heute jeder in Deutschland in den nächsten 3-4 Jahren, diese Standarddinge.
Ja, was ist mit Kundenbesuchen? Das ist ja auch immer so, ja, man muss persönlich da sein. Nee, man könnte auch noch, statt nach München zu fliegen oder so, könnte man auch so eine Konferenz machen. Habt ihr da irgendwie?
Genau, also das haben wir natürlich jetzt alle da. Muss man ja sagen, in jeder Krise liegt ja auch eine Chance. In der Corona-Krise lag eben die Chance zur Videokonferenz. Wir hier sind ja jetzt auch nur per Videokonferenz verbunden. Ja. Und da, wo das möglich ist, machen wir das auch. Wenn ein Kunde aber auf einen physikalischen Termin besteht, dann nehmen wir den natürlich auch wahr. Das ist auch klar. Mhm. Und manche Dinge können wir auch nur vor Ort lösen. Also wir müssen auch immer noch reisen. Und ich gehe aber davon aus, dass durch Corona und auch jetzt durch den Ukraine-Krieg es in Zukunft natürlich weitere Effizienzpotenziale gibt, die jetzt jeder hier in Europa oder in Deutschland wenigstens heben wird. Das ist eben die Chance in der Krise.
Und ganz persönlich, Klaus, glaubst du, dass wir da auf einem guten Weg sind? Machst du dir Sorgen jetzt eigentlich so zukunftsmäßig, so Klimakrise, ob wir das hinkriegen, die richtigen Entscheidungen treffen?
Ja, ich glaube, Sorgen macht sich ja jeder. Das wäre jetzt falsch, wenn wir uns die nicht machen würden und sagen, da ist alles gegessen, die Messen sind gelesen. Ich glaube, es wird irgendwann eine technische Lösung geben. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass sich jeder reduziert und nicht weiter ja, gewisse Dinge sind eben unnötig und die sollte man dann vielleicht auch lassen. Ne? Ich muss nicht jeden Tag meine Kinder mit dem LKW zum Kindergarten fahren. Ne? Dann gibt's auch kleine Autos oder Fahrräder, muss man so sagen. Aber ich bin da jetzt nicht politisch unterwegs. Ich habe keinen zu belehren. Ich hoffe, dass es viele Leute merken, dass der Klimawandel voll im Gange ist und dass wir das auch nur gemeinsam lösen können. Aber wir haben eben jetzt in den Krisen, gerade hier in der Region, Hochwasser, Cyber, auch gemerkt, die Veranlagung dazu steckt in uns. Es ist eine unwahrscheinliche Solidarität da. Und ich meine, hier ist jetzt bei uns ja im Büro der Sport in der Kantine mittags immer die Frage, na und, habt ihr die Heizung schon an? Und wer ist um, wer macht sie an? Nicht jeder hat eigentlich das Ziel, dass wir hier in Deutschland eben auch durch den Winter kommen wollen. Und so wie ich das hier höre, wie ich das bei meinen Kindern sehe, bei den Studenten, alle lassen die Heizung aus und versuchen das erstmal so, solange es geht. Da merkt man eben auch, es ist eben doch eine Grundsolidarität und Grundverständnis da. Also deswegen bin ich jetzt nicht resigniert, aber es ist viel, viel Arbeit, die da noch vor uns liegt. Aber ich glaube auch, mit unserem Wissen und unserem Know-how und unserer Verantwortung können wir das lösen. Aber wir müssen natürlich angehen. Ne? Es gibt da eben ein paar, die wollen es nicht wahrhaben. Das ist schade, die Verhinderer. Mhm.
Und, ja. Und ich meine, das passt ja auch so ein bisschen trotzdem, nee, nicht trotzdem, aber dieses Thema Familienunternehmen versus VC, also wenn man jetzt dieses ewige Wachstumsmodell, ne, das ja auch so ein bisschen in der Kritik steht angesichts planetarer Grenzen, ne? Also da ist, passt es ja schon auch eher zu so einer Haltung, wie ihr sie seit 60 Jahren habt, ne? Das ist
ja, Wachstum ist aber, glaube ich, nicht grundsätzlich verkehrt, wenn ich eine gute Sache habe. Und gerade in der Softwareindustrie ist das ja so. Mhm. Dann würde es ja bedeuten, jedes Land baut seine eigene Software und wir bauen alle die gleichen Softwaren und jeder baut ein Energiedatenmanagement und jeder baut eine Prognose und jeder baut eine Hochwasserwarnzentrale. Macht dann irgendwie auch keinen Sinn. Dann vertun wir auch die Chance, aus Best Practice zu lernen. Deswegen glaube ich schon, dass die Besseren sich dann auch durchsetzen und im Wettbewerb dann gewinnen. Das finde ich immer noch gut und das muss auch so sein. Das ist ja dann auch wieder der Motor für mehr Innovation, die uns dann auch hilft, die Herausforderungen in der Zukunft zu managen. Also ich bin jetzt nicht grundsätzlich gegen Wachstum.
Okay.
Ich muss das nicht mit Gewalt haben und um jeden Preis. Muss man halt auch ausgewogen sehen, aber ich glaube, auch wir machen ein paar Dinge, die macht dann eben auch so keiner. Deswegen spricht uns dann eben auch zum Beispiel mal eine Weltbank an und sagt, Mensch, wäre gut, wenn ihr das in dem und dem Land bitte auch machen würdet. Weil so viele gibt es dann da auch nicht mehr in bestimmten Gebieten. Und gerade jetzt hier mit der Energiewende sehen wir ja auch, was jetzt durch die Krise wieder an Potenzialen losgestoßen wird. Wie viele Milliarden jetzt in die Wasserstoffforschung gehen, die vorher nicht denkbar waren.
Genau.
Und das heißt aber auf dem Firmen auch wieder, dass sie dort wachsen können. Und das ist doch gut so.
Ja, genau. Bei BioNTech ist man jetzt auch nicht böse, dass sie jetzt Milliarden Wachstum haben, ne? Weil alle irgendwie gesund sind. Was ist denn, ihr habt es so oft schon angesprochen, dass ihr so innovativen Geist habt, dass ihr investiert in innovative Firmen. Was ist denn aktuell so das innovativste, der heißeste Scheiß, den ihr in der Mache habt, von dem ihr reden wollt?
Was ist ein Scheiß. Wie habe ich das richtig verstanden? Der heißeste Scheiß?
Ja, genau. Was ist so?
Kein Scheiß. Ne?
Ja. Aber was ist das Abgefahrenste, womit ihr euch gerade beschäftigt? Außer so, ne? Keine Ahnung. Irgendwas KI, Machine Learning, irgendwas, wo dir, Klaus, so die Augen aufgehen oder das Herz oder dir auch, Markus. Was ist so das Innovativste, was ihr gerade in der Mache habt?
Da fange ich vielleicht mal mit dem Bereich Hydrometeorologie an und dann kann Markus sagen oder sich noch überlegen, was wir überhaupt jetzt erzählen.
Das ist das Gute, wenn man zu dritt ist. Ne?
Ja, man darf ja, oder wir wollen nicht immer alles so. Ne, manches will man ja dann auch erst erzählen, wenn es dann fertig ist.
Ja,
aber im Bereich Hydrometeorologie, der uns dann irgendwann auch in der Energiewende hilft, ist es eben die Entwicklung von smarten Sensoren, die es uns ermöglicht, in der Zukunft die Modelle zur Prognose von Ereignissen besser vorherzusagen. Und
was macht ihr in dem Bereich?
Das hört sich jetzt erstmal sehr abstrakt an, aber es gibt eben auch zum Beispiel Energieversorger, die auch eben Assets im Bereich Wasser mit beiden, die dann eben auch daran interessiert sind, wie entwickelt sich denn das Wetter, wie entwickeln sich die Wasserstände oder die Flut, um dann ihre Assets zu schützen oder besser zu betreiben. Bedingt durch den Klimawandel, der ja immer mehr lokale Ereignisse hat, müssen wir in Zukunft viel kleinräumiger vorhersagen. Und das nicht nur jetzt im Bereich Wasserwirtschaft, sondern auch Meteorologie. Und wenn wir über Meteorologie reden, reden wir dann eben auch schon direkt wieder über Energieerzeugung mit Erneuerbaren, sei es Solar oder Wind. In Zukunft habe ich eben viel mehr lokale Ereignisse. Und dazu muss die Modelltechnik besser werden. Die kann nur besser werden, wenn ich mehr Sensorik im Feld habe. Und da sind wir an einigen Dingen dran, die dann hoffentlich auch in Zukunft dort von einigen Kunden ja zur Unterstützung ihres Betriebs genutzt werden können. Ja.
Macht ihr auch so IoT-Sachen? Also dieses ganze Sensor-Ding und
Sensor. Ja, genau. Aber auch, wir haben unser eigenes Testfeld mit LoRaWAN, entwickeln Sensoren. Das geht zum Beispiel in Smart Farming rein. Das geht Metrologie rein, ja.
Aber ihr helft halt auch darüber, so die Resilienz zu erhöhen. Jetzt, wenn wir schon in diese ganze Klimascheiße reinkommen, dass diese ganzen lokalen Wetterereignisse, dass man sowas besser voraussagt und sich besser darauf einstellen kann
mit eurem. Ja, wir liefern ja nur, muss ich immer wieder sagen, die Enabling Technology, also die Werkzeuge, die es dann unseren Kunden gestatten, hier vorherzusagen und besser zu managen. Also die Natur, die passiert immer noch, die kann ich auch mit Software nicht ändern und mit besseren Modellen. Aber ich bin dann eben transparenter. Ich habe unter Umständen einen längeren Vorlauf, um Dinge zu warnen oder anders zu managen oder im Bereich Energieversorgung vielleicht Dinge auch anders aufzubauen, nicht? Und zu steuern. Ja, im Bereich Energie, ich sag mal, der Standard ist sicherlich immer wieder die Leistungsfähigkeit des Zeitraummanagements, also die zentralen Datendrehscheibe zu erhöhen, nicht? Wenn das alles kleinräumiger wird, dann werden wir in Zukunft, und das Datenvolumen, das wird exponentiell steigen.
Ja.
Nicht mit jeder Stufe. Und das zu managen, das ist sicherlich immer wieder eine neue Herausforderung.
Was ist dabei die größte Herausforderung eigentlich, wenn die Datenmengen steigen? Ist es so, dass man keinen Wert verliert oder dass es dann noch schnell genug?
Ja, wenn ich dann auf Basis dieser Daten eine Lösung suche, die Lösung habe, bevor das Problem vorbei ist.
Das Problem vorbei ist. Das ist ein schöner. Die Lösung haben, bevor das Problem. Ich suche ja auch mal so einen Folgentitel in dem.
Ja, das ist nicht schlecht.
Ja, also Performance, nicht? Ja. Und egal wie schnell die Systeme sind, sie sind dann schon wieder zu langsam am nächsten Tag, nicht? Weil dieser exponentielle Anstieg des Datenvolumens dann einem eben wieder dort auf die Füße fällt, ja.
Okay, gut. Nochmal so auf die Zielgerade so langsam, nochmal so zu Kistes als Unternehmen. Ich gucke auch immer so auf Kununu bei euch und die haben aber, gut, das ist immer so die Frage, welche Mitarbeiter beschweren sich da oder beurteilen was da so als Malus immer so rumsteht noch, ist so zum einen mangelnde Innovationsfreude. Das, vielleicht hast du da auch ein Statement zu, wieso das vielleicht manche so empfinden können, obwohl du denkst, wir machen doch eigentlich ziemlich viel da. Das andere ist dann immer so, dass sie alle sehr alt sind bei euch, sehr männlich und mit alten Werten. Gut, das passt auch so ein bisschen zu dem, was du erzählt hast, aber gibt es auch Mitarbeiter, zu denen das nicht passt, was ihr macht oder wie?
Ja, klar, die gibt es sicherlich. Ich selber habe dort nie aktiv was gemacht, bin da wahrscheinlich auch vom Marketing her schlecht. Aber ich mag es einfach nicht, wenn Leute sich hinter Schließschachten verstecken und irgendwelche Verbalinjurien verbreiten. Wir haben hier das Prinzip der offenen Tür, hier kann jeder reinkommen. Wir haben damals, als es erste schlechte Äußerungen dort gab, einen Gutachter hier drin gehabt, eine Firma, die dann einfach hier innen drin Umfragen gemacht hat. Da kam dann raus, dass wir über 90% Zustimmung hatten und die Leute uns gerne weiterempfehlen. Also wir haben es immer noch so, dass wir Leute hier einstellen, jeden Monat zwischen 5 und 10 Leuten und viele Leute kommen aufgrund von Empfehlungen von Mitarbeitern hier.
Manche kommen auch zurück, so wie der Markus sogar. Er war ja schon weg, ne?
Weg. Auch, aber natürlich haben auch wir unsere Haken und Ösen und ja, wir sind Familienunternehmen. Manchmal sage ich auch Dinge, die dem einen oder anderen nicht schmecken, dann kann er ja gerne kommen.
Ja, aber du weißt schon, wenn der Klaus Kisters irgendwas sagt, raushaut und sagt, ihr könnt jederzeit gerne kommen und mir da Counter geben, dass das natürlich nur drei Leute machen. Ne? Das ist dann so,
ja, oder? Das machen schon ein paar mehr. Das machen sicherlich nicht die ganz frischen, aber wir haben noch nie einen. Also ich bin jetzt nicht derjenige, also ich mag gelbe Sockenträger nicht und Ja-Sager. Mhm. Also mir ist lieber einer, der mich kritisiert, da glaube ich dann immer noch so wie früher Brecht, dass er ein Interesse an mir hat, als jemand, der immer nur Ja-Sager ist und mir rumschleimt. Aber klar, es gibt immer ein paar Leute, nicht die, bei 800 Mann oder 700 Mann bleibt das nicht aus, nicht? Aber eine Fluktuation von deutlich unter 5% spricht, glaube ich, schon mal für sich, ne?
Ja, und dass der Jürgen Stein immer noch da ist und ich, ne? Das ist auch
für sich. Ja, gut, der Jürgen würde mir auch jede Meinung.
Was ist denn der Punkt, der häufig bei dir kritisiert wird, wo du auch sagst, das Feedback nehme ich an, da bin ich so ein bisschen eine Kante, das ist so,
Boah. Was? Ich habe jetzt erst, ich gucke schon gar nicht mal auf Kuno, ich mag das.
Nee, ich meine nur so ganz persönlich, du hast ja dann auch lange Wegbegleiter, wenn die alle so lang da sind. Und da gibt es bestimmt auch mal vielleicht so ein Muster, so ein Feedback, dass sie sagen, Klaus, wir sind hier ein agiles Unternehmen. Und du sagst, ja, aber das ist mein Unternehmen, als Beispiel.
Nee. Also ich glaube, den Spruch wirst du hier nicht, Markus, nie hören. Also ich mag keinen Chef Gabe, ich mag nicht meinen. Das ist unser Laden, der dafür Sorge trägt, dass unsere Kühlschränke hier voll werden. Und ansonsten müsstest du die Kollegen hier fragen, was sie da nicht mögen. Aber vielleicht, dass ich manchmal zu lange rede, ja.
Zu ehrgeizig bist und
das ist kein Urteil.
Ja,
also Markus, ich kann gerne rausgehen.
Ja, nee, ich glaube, also was kann ich dazu ergänzen? Also ich glaube tatsächlich es wird jetzt vielleicht viele sagen, aber es ist jetzt bei uns ist das wirklich so, dass bei Klaus kann man reingehen und klar, das traut sich vielleicht jetzt nicht jemand, der hier einen Monat da ist, ja, aber der Klaus, ich gehe oft, wenn ich neue Kollegen in meinem Team einstelle, der Klaus ist ja auch viel hier in Aachen im Büro. Man kann mit denen kurz hier, der Klaus, der ist nie einer, der jetzt da seine Vorstandstür zu hat und da irgendwie noch ein Wachhund vorliegt. Man kann da reingehen und klar, der hat auch schon mal was zu tun, aber wenn er gerade eine Minute hat, dann sagt er auch gerne Hallo und das finde ich auch wichtig, weil das erzeugt auch direkt dieses Gefühl, was Kisters ausmacht, ja, dass man halt hier irgendwo unter Kollegen, Kolleginnen, aber auch Freunden arbeiten kann und in einem sehr guten Klima. Und das wird auch jeder bestätigen. Kisters hat ja neben dem Cyber-Incident tatsächlich, Klaus hat es schon ein paar Mal erwähnt, mit Hochwasser zu tun. Und da gab es auch Kolleginnen und Kollegen, die da so sehr stark betroffen waren, familiär, wo wirklich Existenzen, wie man so schön sagt, den Bach oder Fluss dann runtergespült wurden. Ja. Und das ist was, wo Klaus immer einer ist, der sagt, komm zu mir, wenn er Hilfe braucht. Und das ist nicht keine Floskel, ja, da kannst du die Leute fragen, das wird hier so gelebt, ja, und das ist nicht selbstverständlich. Und man kann immer, wenn man irgendwas hat, dazu zum Klaus kommen oder auch zum Hans oder zum Bernd. Das ist schon.
Ich glaube, ein Kritikpunkt ist manchmal, dass wir zu sehr konsensorientiert sind. Wir versuchen immer im ersten Anruf Konsens herbeizuführen.
Das ist halt so Familie, ne? Dass man so Clan ist so ein bisschen und gemeinsam so nach innen erstmal. Das genau. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass man diese Wettbewerbsfähigkeit oder dieses bisschen Reiben auch bei Punkten, die reibenswert sind, dass man das dann auch macht, ne? Und nicht. Jetzt habt ihr erstmal Licht angemacht.
Ja, genau, es wurde düster hier.
Ja, aber dass man nicht so sehr in den Konsens geht und auch die Auseinandersetzung mal sucht in gewissen Themen, das kann ich gut nachvollziehen. Ihr seid aber ansonsten ein durch und durch agiles Unternehmen. Und diese agile Welle ist ja auch vor ein paar Jahren mal so durchgeschwappt. Habt ihr das komplett durchgezogen oder machen nur die Entwicklungsteams so? Oder Klaus, arbeitest du auch in einem Wochensprint, machst ein Review, was du gemacht hast mit deiner Geschäftsleitung? Wie spielt ihr das?
Ja gut, unsere Sprints sind jetzt vielleicht nicht eine Woche lang, aber zahlenorientiert gucken wir sicherlich hin und wieder auch da. Es gibt da wöchentliche, es gibt monatliche Dinge, aber es läuft sicherlich völlig anders als bei den Entwicklern. Agil sind wir bei der Geschäftsentwicklung insofern, dass wir eben auch immer wieder auf neue Sachen schauen und
Aber warum arbeitet ihr nicht auch so? Das würde mich immer mal interessieren, wenn alle sagen immer, da gibt es einen Product Owner, Scrum Master, das Team, was arbeitet, Ergebnisse. So, warum arbeitet nicht auch so eine Geschäftsleitung so? Das frage ich immer eigentlich alle auch so ein bisschen. Ich sehe mal, es gibt doch gar keinen, wenn das so die tolle Arbeitsform ist, warum macht man das nicht auch auf den oberen Etagen? Jetzt ganz lernfragig gefragt. Weil, oder du, Markus, in deinem Team,
der Klaus. Ja, gut, ich meine, wir produzieren ja nicht mehr im klassischen Sinne auf dem.
Naja, ihr arbeitet ja auch Ergebnisse. Ihr macht ja auch was für die Firma und sagt, wir haben jetzt, keine Ahnung, also das ist ja.
Naja, aber ich also jetzt in unserem Unternehmen ist es ja so, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wir haben diese verschiedenen Geschäftsbereiche und damit ändert sich ja immer mehr unser Aufgabenfeld zu einem. Ja, neuerdeutsch würde man vielleicht sagen, Beteiligungskontrolling, nicht? Man schaut, was dieser oder jener Business Unit und an sich ist aus meiner Sicht nicht agil. Da stelle ich mir nicht jede Woche eine neue Anwenderstory, nicht, wie könnte ich heute mal was kontrollen, sondern ich habe eine Strategie, die will ich irgendwie umsetzen, nicht? Sprich, wir wollen innovativ sein, wir wollen mit Innovation wachsen und dann schaue ich halt, wo passiert die. Aber die eigentliche Geschichte, die wird ja unten in der Business Unit, die wird in der Business Unit produziert und dort passiert dann auch diese Agilität im klassischen Sinne, die dann von einem Scrum Master, Scrum Master inkludiert, nicht? Aber das
bei euch im Vertrieb dann? Markus,
wie ist das? Also natürlich arbeiten wir im Vertrieb auch agil, ja. Also das, nur ich glaube, das ist so ein bisschen, das agil ist für mich, ist so ein Buzzword geworden und es gibt ja auch agile Methoden, gibt's X, es gibt Kanban, Scrum und.
Ich meine jetzt so Scrum Alliance-mäßig, so das klassische.
Ja, und das ist aber, da bin ich ja kein Freund mehr zu sagen, so man muss jetzt überall dieses Scrum-Lehrbuch rausziehen und jede Retro, jeder Sprint, der da drin steht, den muss man auch genauso machen. Was wir zum Beispiel machen in der Business Unit Energie, aber nicht nur im Vertrieb. Wir haben dieses Modell, mit dem das OKR heißt, das Objectives and Key Results. Das ist auch so eine Methodik. Aber letzten Endes für mich dieses ganze Scrum oder so ein OKR, das hat ja alles eigentlich zu, der Background ist immer, dass man sagt, man will sich gewisse kurzfristige oder mittelfristige Ziele stecken und möchte die kontrolliert überprüfen, wie weit ist man da und wenn man halt merkt, man ist noch nicht da, wo man sein wollte, dann muss man irgendwo gegensteuern und man muss eine Retro, eine Analyse machen, woran liegt es denn, dass wir noch nicht da sind und wollen wir vielleicht auch den Kurs anpassen, weil der von vornherein nicht richtig war. Und ich glaube, das macht man eben Alltag. Aber es ist schon richtig, dass dieses, ich sag mal, institutionalisierte, dass man sagt, man hat da irgendwie so einen Sprintzyklus und legt gewisse Zeiträume fest und sagt auch, dann gibt es auf jeden Fall hier so ein Meeting, wo wir uns das mal angucken. Das macht schon Sinn, das zu machen, damit man es nicht so, ich sag mal, vergisst oder es so nebenher dann doch irgendwie wieder hinten runterfällt, weil keiner Zeit hat. Und da, das machen wir. Ich würde das jetzt nicht Scrum nennen, aber wir machen zum Beispiel, was für mich im Vertrieb sehr wichtig ist, wir machen sogenannte Win-Loss-Reviews, ja. Also wenn wir in einer größeren Ausschreibung einen Kunden gewonnen haben oder auch verloren haben, in beiden Fällen, sollte man halt daraus lernen, ja. Wieso haben wir das gewonnen oder wieso haben wir das verloren? Was sind die Gründe und wie können wir es das nächste Mal besser machen? Und das ist ein normaler Prozess und jetzt kann man das Scrum oder agil nennen.
Ja, gut, also insofern klar. Ist Six Sigma für dich Scrum oder nicht?
Ich kenne nur das Wort, auch da an der Stelle.
Ja, oder Kaizen. Oder OKR, was Markus gerade erwähnt hat, nicht. All diese Methoden haben ja zum Ziel einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
Ja.
Ich setze mir Ziele, ich verfolge diese, ich justiere meine Ziele, ich habe einen Verbesserungsprozess hinten dran. Das machen wir natürlich, aber das ist jetzt nicht das, was wir aus der Entwicklung als agil und Scrum so verstehen, nicht?
Und okay. Ja, aber es ist schon in der Entwicklung, ist es schon so, und dieses in Sprints arbeiten und letzten Endes, wenn man jetzt wirklich auf die Softwareentwicklung geht, dann ist ja letzten Endes dort das Ziel, dass man, ja, wie man so schön sagt, diese Inkremente ausliefert, dass man also immer stückweise nicht sagt, wir schließen uns 2 Jahre ein und produzieren irgendeine Software und nach den 2 Jahren stellt man dann fest, die braucht keiner mehr, so wie Klaus sagt, ne, da ist das Problem schon weg, bevor die Lösung da ist. Um das zu verhindern, ja, macht man es natürlich so, dass man da sich in kleinen Schritten das vornimmt und schon mit einer größeren Vision, sagen wir mal, aber das eben zerhackt in kleine User Stories, wie man jetzt in Scrum sagen würde, und die dann eben sprintweise umsetzt. Letzten Endes, um auch, und das ist ja auch das Thema, was, denke ich, wenn man über Softwareentwicklung redet, sehr wichtig ist, dass man halt ausliefert, ja, dieses Inkremente ausliefern, also auch wirklich zum Kunden. Und da muss man ein bisschen für arbeiten, aber da kriegt man, glaube ich, auch immer mehr die Kunden von überzeugt, dass es auch einen Mehrwert gibt, wenn man den genannte MVP ausliefert und nicht erst das Ding, was schon alle Haken und Ösen hat, sondern erstmal was ausliefert, wo man schon mal gut mitarbeiten kann. Und das dann sukzessive ergänzt. Das ist eigentlich der Weg, den wir da wollen. Und so machen wir das, auch wenn wir jetzt neue Softwarelösungen konzipieren, arbeiten wir genau nach diesem Prinzip. Und das ist, glaube ich, richtig und auch wichtig, das so zu machen. Und
ja. Und so findet ihr auch neue Leute? Wie viel, also ihr habt sehr viele Stellen draußen, sehe ich. Es ist schwierig, natürlich diese Fachexpertise zu bekommen. Aber sucht ihr auch eine gewisse Art Mensch, die zu euch passen, also so, ja. Und also eine gewisse Attitude, wie man das so nennt, wie würdet ihr die beschreiben?
Genau, ich glaube schon, dass es gut ist für uns, wenn wir Leute finden, die auch für die Themen Energiewende, Klimawandel brennen, die daran interessiert sind, dass sie auch das, was sie bei uns machen, dass es auch einen Sinn gibt, nicht? Ich glaube, unsere Arbeit ist sehr sinnstiftend, nicht? Da merken wir auch immer wieder, die Leute, die an den Themen Interesse haben, die bleiben eben auch wirklich sehr lang. Ja.
Wie hoch ist der Anteil an Frauen denn bei euch? Was habt ihr da geschafft? Weißt du das ungefähr?
Ich schätze so ungefähr 30-40%. Aber in manchen Fakultäten ist es eben sehr schwer. So viel muss man auch ehrlich sagen, ja.
Obwohl ihr ja so ein Familienbetrieb seid und Familie
auch. Ich glaube, damit hat das gar nichts zu tun. Also es gibt einfach, ich meine, als ich damals studiert habe, war der Frauenanteil kleiner gleich 5%, nicht?
Wo hast du deine Frau denn kennengelernt eigentlich, Klaus?
Das ist ein anderes Thema.
Okay.
Doch, wir haben so eine andere Diskussion. Nein, aber wir haben auch hier ja Aktionen im Bereich MINT laufen. Die Kollegen könnten in den Sommerferien ihre Kinder zu uns in Kurse bringen. Die Lehrgangsteilnehmer, der Schulungsleiter von uns macht ja mit den Kindern ihr Lego Mainz. Wir versuchen eigentlich schon, da einiges zu machen, aber es ist einfach schwierig, nicht? Woran es liegt, ich weiß nicht. Ich habe selber Töchter, habe es versucht und war auch nicht sehr erfolgreich.
Okay, die sind jetzt nicht bei euch. Also das wird nicht so weitergehen mit der Familie Kisten.
Das weiß ich noch nicht.
Lara hat doch zumindest ihre Master.
Ja, genau. Also die eine, das weiß ich nicht. Da würde ich jetzt, weiß ich nicht. Es sind auch nicht völlig der Naturwissenschaft verloren gegangen.
Ach so, ja.
Nicht. Nein, aber ich glaube, vielleicht kann ich an der Stelle einen Aufruf starten. Also wenn sich hier fähige an der Energiewende und an IT, Software und Energiemarkt interessierte Frauen finden, ich nehme jede Bewerbung gerne und auch sicherlich die Kollegen und Kolleginnen in der Projektleitung, im Consulting, im Support, in der Entwicklung. Wir suchen, ja, wie du schon gesagt hast, überall. Also wir haben da offene Türen und ich glaube, es gibt, also es ist ja so, wie Klaus sagt, schon durchaus auch eine ganze Reihe von weiblichen Mitarbeiterinnen, die wir hier haben, Gott sei Dank, und die bereichern das auch, und die, was ich so mitbekomme, fühlen die sich auch durchaus hier wohl. Also es ist jetzt nicht ein Laden, wo man sagt, oh Gott, hier ist hier so eine die Riege der alten Männer, und aber klar.
Das ist auch Quatsch. Also, aber wir sind, glaube ich, im Gegenteil, wir sind relativ klar, wir sind auf der einen Seite ein alteingesessenes Unternehmen, aber der Altersdurchschnitt ist hier nicht 50 oder 60.
Sondern?
Ich habe es nicht nachgerechnet, aber ich würde mal sagen, zwischen 30 und 40 irgendwo. Die Leute, die nachkommen, sind in der Regel recht jung. Und dann das zusätzliche Schöne ist hier, wir sind fast immer an Unistädten. Wir haben eine sehr diverse Mitarbeiterschaft. Wir haben, ich glaube, knapp 30 verschiedene Sprachen. Die Konzernsprache ist Englisch. Also hier kann sich wirklich jeder wohlfühlen und das wird auch jeden Tag gelebt.
Achso, ihr sprecht Englisch überall da?
In dem Moment, wo ein ausländischer Kollege im Zimmer ist, ist der Kommandant dann eben auch Englisch zu sprechen.
Und wird die oft Sind oft die Leute aus der Welt bei euch in Aachen oder ist es immer noch so deutsche
Energiewirtschaft? Ja, wir haben dort Leute, die nur Englisch können. Das ist vor allem im Bereich Wasserwirtschaft so. Mhm. Und international ist es so, dass die Europäer öfters zu uns nach Aachen auch kommen. Mhm. Weltweit gesehen war es vor Corona so, dass einmal im Jahr die Kollegen nach Aachen kamen. Da überlegen wir aber, ob das so noch passt, mhm. weil das doch erhebliche Reisen waren. Und da müssen wir mal schauen, wie das ist. Aber wir haben für die Unternehmenskultur immer festgestellt, hin und wieder müssen wir uns eben auch sehen. Ja. Also ich bin nicht der Freund, der immer sagt, das geht alles, wenn die Leute immer nur im Homeoffice sitzen. Kreativität, Unternehmenskultur gehen dann verloren. Das ist bei den Eltern nicht so der Fall, weil die unsere Unternehmenskultur kennen. Und Unternehmenskultur ist halt das, das ist der Kitt im Laden, der den Laden zusammenhält. Das müssen die Leute leben. Aber wenn man nur im Homeoffice sitzt, kann man das nicht leben. Nicht? Also ein virtuelles Bier oder ein virtueller Kaffee, das ist irgendwie ja mal einmal nett. Und aber
gebt ihr das jetzt vor zum Beispiel, nochmal gute Kulturfrage, gebt ihr vor, wann mal im Büro zu sein hat, wann nicht? Oder können sich das Team das selber?
Und ja, immer noch völlig freigestellt. Wir wollen erstmal warten, bis die Pandemie durch ist. Wir gehen aber davon aus, um auch im Wettbewerb zu bestehen, dass wir es den Leuten überlassen werden, weil einfach der Wettbewerb zwischen den Softwarehäusern dahin geht, dass eine gewisse Klasse von Leuten, also ich schätze mal, bei uns wird so wie im Bundesdurchschnitt auch ein Drittel der Leute sein, die auf jeden Fall Homeoffice machen wollen. Ein Drittel will variabel, also alternierende Homeoffice haben und ein Drittel will immer hier sein. Und wir werden das auch so dann ermöglichen.
4-Tage-Woche habe ich gelesen, ist auch immer ganz oben bei den IT-Menschen. 100% Homeoffice, 4-Tage-Woche.
Ja, also die 4 oder 3 oder 2 Tage, das muss ja jeder sich selber überlegen.
Ja.
Wie lange das Geld reicht. Teilzeit arbeiten, wir haben Leute, die sagen, ich will viel Urlaub machen. Letztendlich, ja.
Okay.
Eine Vereinbarungsgeschichte.
Gut, letzte Frage an euch beiden. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, Klaus, du hast immer so einen Steve Jobs Pullunder jetzt da an und hast, ne? So einen Steve Jobs Pullunder, so einen schwarzen an. Erinnert mich immer so ein bisschen an den guten.
Hallo,
ja, nee, sehr gut.
Cool.
Ja, was?
Willst du den haben?
Komm. Ja, nee.
Also signiert Klaus.
Ja. Klaus Kister.
So entstehen bei uns neue Business.
Ja, habt ihr so Merch, so Hoodies?
Und das Merch, ja.
Nee, aber ich wollte fragen, werde ich so inspiriert, was mit wem du, wo du, ja, wenn du den ganzen Kram so hinter dir lässt in Aachen, wie schöpfst du neue Inspirationen? Wo holst du dir das her? Das, ich meine, du machst es ja schon auch ziemlich lang. Gibt es immer noch mal was dich so kitzelt oder Gespräche oder Menschen oder?
Das ist eigentlich hier mit den Kollegen, wenn man dann auf Reisen ist, mit den Kollegen dann abends zusammensitzt und da kommen manchmal die tollsten Ideen bei raus, wenn man dann zusammensitzt. So sind eigentlich alle unsere Bereiche hier auch entstanden sind. Nicht? Also nicht extern, sondern eigentlich immer in Diskussionen oder Gesprächen mit den Kollegen.
Und tauschst du dich außerhalb der Branche aus, mal mit also gibt es so bilaterale Frühstückstermine mal mit, keine Ahnung, jemanden aus einer ganz anderen Ecke? Oder?
Ja, also.
Na, wenn nicht, dann nicht. Ich würde das jetzt nicht.
Ja. Insofern ja.
Ja.
Gibt auch Gespräche. Ja. Und das macht auch manchmal, klar, gerade im Sinne von Unternehmensentwicklung hört man da auch schon mal ganz gute Sachen. Ja, das stimmt schon, ja.
Wie ist bei dir?
Aber ich habe jetzt nicht den einen, dem ich danach eifere oder wo ich sage, das ist der Quell der Erkenntnis.
Ja, aber es gibt schon, also was ich dazu noch sagen kann, was mir da gerade so einfällt, ist ja. Hier der Michael Unti, das ist einer der drei Geschäftsbereichsleiter des Energiebereichs, also mein Vorgesetzter, ja. Der hat halt auch in Oldenburg, man hat da ja so IT-Hotspots und genauso wie der Klaus sich hier, weil er lokal vor Ort hier in Aachen ist, mit den anderen IT-Unternehmen, die nicht zwingend in der Energiebranche arbeiten, natürlich auch austauscht über solche Unternehmensthemen, machen wir das auch an anderen Standorten, aber klar, man hat natürlich, denke ich, da auch gerade mit IT-Unternehmen, wo man ähnliche Herausforderungen vielleicht hat, auch wenn man in anderen Branchen tätig ist, ist das besonders inspirierend vielleicht. Aber klar, man kann auch immer von ganz anderen lernen.
Das sind aber immer Dinge so im allgemeinen Unternehmensbereich, aber die Business Units hier, da muss ich immer sagen, da ist die eigene Mannschaft immer noch die, wo man dann am meisten lernt. Und Kunden. Also doch Kunden mit tollen Ideen.
Okay. Gut, dann danke ich euch für das Gespräch. Ich hoffe, wir haben auch alles das besprochen, was ihr gerne besprechen wolltet. Oder gibt es irgendwas, was du sagst, Timo, was ich noch rausposaunen möchte, ist folgendes. Ich, den Klaus, so wie ich ihn jetzt kenne, sagt, nö, das ist alles gut.
Und ja, ich kann, also ich meine, du wolltest auch Catchphrases haben, also ich dir natürlich sagen kann, du hast ja gefragt, so was ist besonders innovativ bei uns oder was wollen wir, wo sehen wir uns, und da könnte ich vielleicht so aus der Vertriebssicht nochmal sagen, also unser Anspruch ist, wir decken eben im Energiemarkt ja nun mal die ganze Kette ab und so von der, wie wir so schön sagen, von der Klemme bis zum Handel, sprich von Leittechnik, Leitsystem bis hin zu Handelssystemen, wo man an der Börse mit Energie und Gas handelt. Und wir wollen, der Anspruch ist, dass wir eben in jedem dieser Bereiche zu den Top 3 Lösungsanbietern gehören und da den Kunden halt genau die Lösungen liefern, die sie in der jeweils aktuellen Lage benötigen, um ihre Herausforderungen zu meistern. Wir sehen da uns also nicht als die Helden dieser Geschichte, sondern wir wollen für die Kunden die Schultern sein, auf denen sie stehen können und ihr Business erfolgreich abwickeln können. Und das ist unser Ziel, dort Marktführer zu bleiben, wo wir Marktführer sind und gleichzeitig eben diese Innovationsthemen zu treiben und mit und für die Kunden zu begleiten.
Ich sehe schon, die Musik, diese Ausblendemusik unter diesem Text, ja. Perfekter Ausstieg, das ist gut.
Ja, wer macht's? Deswegen ist er Vertriebsleiter.
Genau. Okay, nochmal ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, es war okay für euch und ich freue mich, wenn wir uns irgendwo wiedersehen.
Ja, würde ich mich auch freuen, war ein tolles Gespräch.
Ja, sicherlich.
Vielen Dank dir.
Okay, das war es mit Klaus und mit Markus. Was ist hängen geblieben bei mir? Was nehme ich mit? Natürlich diesen Cyberangriff. Fand ich wirklich spannend, das mal aus erster Hand zu hören. Dann fand ich auch cool die Geschichte von diesem VC-Menschen, der als Gesellschafter mal dieses Familienunternehmen Kisters auf Wachstum trimmen sollte, was da nicht funktionierte. Die Erkenntnis auch, dass Kisters in diesem Umwelt- und Klimateam viel Kompetenz hat, die sich bestimmt in Zukunft noch auszahlen wird. Die Idee dieses zellulären Ansatzes auch für den Energiemarkt der Zukunft. Dann auch immer meine Frage, die ich irgendwie nicht so gut beantwortet bekomme, wenn ich dann sage, ja, warum arbeitet nicht auch ein Vorstand und eine Geschäftsführungsebene agil? Vielleicht hat da jemand Ideen, wie man das mal auf den Punkt fragen kann. Jo, und letztlich auch das Familienunternehmen wie Kisters und auch die anderen, die wir hier im Podcast hatten, Wilken, SIV irgendwo auch, dass die natürlich sagen können, dann dauert das halt, dann kostet das halt, die einfach ausdauernd Themen und Innovationen nachgehen können, auch wenn sie nicht sofort sich auszahlen. Jedenfalls auch natürlich, wenn sie gut gewirtschaftet haben in der Vergangenheit. Aber die können sowas sagen, weil sie sich einig sein können und sagen, das sind unsere Werte und das wollen wir jetzt erreichen und dann gehen sie dem nach. Gute Sache auch für mich. Also, ich hoffe, für euch war die Folge auch ganz aufschlussreich und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ihr findet den Podcast bei Apple, bei Deezer, bei Spotify und natürlich auf unserer Website www.utility40.net. Gute Bewertungen und konstruktive Kommentare sind natürlich immer herzlich willkommen, genauso wie Vorschläge für neue Podcast-Gäste. Wenn ihr unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen wollt, so nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Alles Gute für euch!